Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen. Es dauert ein bisschen. Nachts um 2, wenn in Chicago Tip-Off ist, oder morgens um 5 für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit oder mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt's richtig Instant-Kaffee. Tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant Coffee gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieße. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt's 3, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen. Und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltigste Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt. Und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code KORBJÄGER11 und KORBJÄGER mit Ä, nicht mit AE, mit Ä, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Marder Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, black.coffee und gebt beim Checkout KORBJÄGER11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid zur dritten Ausgabe des Korbjäger-Podcasts diese Woche. 3 in einer Woche, damit haben wir der Witz ist so geil, dass ich mir sogar aufgeschrieben habe, mehr Dreier quasi getroffen als Ben Simmons die Saison. Witzig. Ja, 3-mal und trotzdem sitzen wir wieder gegenüber mit Blick auf Präsident Brad Stevens, wahrscheinlich schon ganz ungeduldig, der allseits beliebte
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir tiefer in irgendwelche Trades einsteigen, bevor wir uns überlegen, was jetzt, wie gut Derek White zu den Celtics passt und wie gut Harden mit Embiid harmonieren kann, haben wir schon mal drüber gesprochen und was sonst so passiert, was in Dallas, was man sich so genau gedacht haben könnte. Ganz kurz mein Einwand. Ein Einwand, der mich eigentlich schon seit Jahren beschäftigt. Also seitdem wir halt wissen, dass es passiert und dass es es geben wird. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, derjenige oder diejenige, man weiß ja nicht, im Liga-Office, die beschlossen haben, der beschlossen hat, dass es dieses Playing geben soll, gehört für mich gefeuert.
So viel Muffensausen jetzt schon.
Ohne Scheiß, mir geht dermaßen die Düse.
Mir wurde 2-3 Monate lang um die Ohren geschmissen, dass ich die Bulls so kritisch gesehen habe. Also nicht unbedingt von dir, aber von Menschen. Dass sie das von beste Menschen. Team aller Zeiten sind. Dass ich das
fit.
alles
fit würde ich dem nicht widersprechen.
Eben. Du als großer Nikola Vucevic-Fan.
du legst mir da ein bisschen was in den Mund. Aber gut, ja.
Ich kann es, glaube ich, verstehen. Also der Osten ist noch mal gestörter geworden. Also das war tatsächlich auch so heute dann einer meiner ersten Gedanken, als ich so versucht habe, das im Kopf mal zu sortieren. Es gibt halt einfach 10 gute Teams im Osten. Es gibt kein richtiges Überteam, aber sie sind halt alle wirklich mindestens ganz gut bis zu wahrscheinlich sehr gut. Manche haben natürlich ein bisschen größere Upside, also 2, über die wir jetzt auch heute wahrscheinlich ein bisschen mehr sprechen werden, aber ja. Es gibt halt viele, die einfach legitim gut sind und auch viele, die irgendwie eher so auf dem aufsteigenden Ast sind, also Toronto beispielsweise, die auch einen kleineren Move gemacht haben, sich dadurch verstärkt haben, die Celtics, die keinen guten Saisonstart hatten, aber das beste Net-Rating im Osten haben, so, und ja, sich halt gestern auch nochmal verstärkt haben. Es gibt da schon echt ziemlich viele ambitionierte, gute Teams. Ich bin auch echt sehr gespannt, wie sich das über die nächsten Wochen noch sortieren wird, zumal es ja einfach gar nicht mehr so viele Spiele sind, bis die Playoffs losgehen und beziehungsweise erstmal das Play für manche.
Für manche. Und es sind, glaube ich, noch 3,5 Spiele Vorsprung für die Bulls mittlerweile. Und es ist halt einfach beschissen, dass jetzt halt noch mindestens 4 Wochen ohne das große Playmaking und eigentlich auch ohne halt die Defense man sich irgendwie durchhangeln muss. Und das heißt, im Endeffekt ist halt jedes Spiel ein Shootout und manche Shootouts gewinnst du halt. Und sie haben die Möglichkeit, Shootouts zu gewinnen. Manche gewinnst du halt nicht. Und deshalb, ja, du sagst es schon, ich meine, die anderen sind alle besser geworden, es ist schon echt bitter. Ich meine, kein Ernst, ich bin großer Play-In-Fan, aber es ist jetzt gerade zum ersten Mal, wir haben ja immer gesagt, so bei LeBron, die Idee ist so lange gut, bis er einen selber betrifft. So, jetzt bin ich dann auch, aber also LeBron und ich sitzen jetzt quasi in einem Boot. Ja. Ich verbringe Verständnis auch für LeBron extrem gut. Nachdem ich letztes Jahr habe ich es noch geheuchelt, jetzt habe ich es auch wirklich. Aber es ist echt bitter. Ganz kurz, um die Bulls vielleicht auch ganz kurz, wir müssen natürlich drüber sprechen kurz. Sie haben ja nichts gemacht. Und ich muss sagen, was heißt, wir müssen drüber sprechen? Ich muss es kurz loswerden. Du musst drüber sprechen.
Ich hätte dich jetzt sonst auch gefragt, ob wir es einmal aus dem Weg bringen wollen, dass du die Offseason, Midseason-Aktivität der Bulls final bewertest.
Genau, also bei der Menge, ich weiß, die an Aktivitäten, die stattgefunden hat, weiß ich nicht, ob unsere Zeit reicht. Wir haben ja zum Glück nicht 25 minutes or less, aber nein, Quatsch. Also ich habe auch irgendwie gehofft bis zum Schluss, dass irgendwie was passiert, dass vielleicht noch ein kleinerer Move passiert, dass es irgendwie so ein bisschen Verstärkung für den Frontcourt gibt, aber die Frage ist halt, was auf dem Tisch lag, ne? Und ich habe es dir gerade vorher schon so, als wir gerade kurz geschnackt haben, vorher habe ich es ja schon gesagt. Ich glaube halt nicht, also jetzt die Kapelle zu opfern, nur um zu sagen, okay, wir holen jetzt zum Beispiel Jeremy Grant, also wir traden Patrick Williams und vielleicht auch noch Coby White dazu oder was auch immer, sondern wir traden zu viel, um zum Beispiel einen Backup-Center zu bekommen, zum Beispiel jetzt, also Jakob Poeltl ist extrem gut, aber um Jakob Poeltl zu bekommen, der dann aber hinter Vucevic nur so und so viele Minuten sieht, beziehungsweise wir haben dann, oder statt Vucevic, dann hast du Vucevic und wie auch immer, jetzt so ein bisschen so einen Panik-Move zu machen, eben um zu sagen, wir wollen jetzt das Play-In vermeiden, weil du halt diese ganzen Verletzten hast, ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Und wenn dann so ein kleiner Move, wie jetzt zum Beispiel Torrey Craig zu holen, nicht auf dem Tisch liegt, also ich weiß auch nicht, wie viel Bock die Pacers haben, Torrey Craig jetzt einen Start weiter rüber zu traden. Also sie sind zwar keine direkten Konkurrenten, aber trotzdem weiß man ja immer nicht, was da dann irgendwie so vor sich geht. Von daher finde ich es okay zu sagen, okay, sie haben ja dann, ein paar haben dann dran erinnert, so, some Gar-Packs auch immer, witzig, dass sie genau das gleiche sagen wie Gar-Packs, so, we like this group. Aber wenn fit, I do like this group as well. Also, weißt du, es ist halt, wenn alle wieder fit sind, dann beziehungsweise nach und nach zurückkommen, dann sieht es alles schon wieder besser aus, dann ist die Balance wieder da, habe ich auch schon gesagt, dann hast du auch wieder diese Defense-Komponente sozusagen mit Caruso, mit Derek Jones Jr., auch mit Lonzo wieder als Glue-Guy in der Offense, und sie sind ja relativ optimistisch bei Patrick Williams, dass er dieses Jahr echt noch zurückkommt, dass er vielleicht so Mitte März zurückkommt, klar muss man dann sehen, wie er reinkommt, also er kam ja am Anfang schon nicht gut in die Saison, aber ich finde es okay, wenn der groß, also kein Panik-Move zu machen, so okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Stelle schließen jetzt, weil die Chance ist nicht mehr einmalig. Also selbst wenn die Bulls jetzt Jeremy Grant geholt hätten, meiner Meinung nach sind sie jetzt kein, also gerade auch nach den Moves, die wir gesehen haben, sind sie kein Contender, kein Nummer 1 Contender. Also da muss viel zusammenkommen, dass sie Champion werden können oder zumindest in die Finals kommen können. Also und deshalb lieber Füße stillhalten, sagen, wir haben im letzten Jahr viel gemacht. Und jetzt war einfach der Move, den wir wollten, war jetzt nicht da. Wir brauchen Kobe zum Beispiel auch noch, um jetzt diese 6 bis 8 Wochen auch halbwegs solide zu durchschiffen. Und keine Ahnung, ob dann nochmal irgendwie was passiert Richtung Draft oder so. Von daher, schon okay für mich.
Vielleicht geht da ja auch, also die Bulls könnten ja auch eigentlich ein relativ interessantes Team auf dem Buyout-Markt sein eigentlich, weil du Kommt standst dazu. Jetzt, ist das ja ein Team, was einerseits zwar gut ist, ambitioniert ist und andererseits aber halt auch dringenden Bedarf hat, weil der Kader im Moment halt sehr ausgedünnt ist. Also das heißt, wenn man da, also es gibt ja immer dann ein ganz paar Namen, um die sich alle bewerben und die werden da nicht ganz oben stehen, aber sie können halt wahrscheinlich mit einer etwas größeren Rolle winken, als das viele andere Teams können, die dann interessiert werden. Wobei auch allein im Osten, ne, also Philly, Milwaukee, Brooklyn, es gibt ja überall eigentlich doch fast Bedarf, den Kader so ein bisschen aufzufüllen, aber selbst wenn, so Chicago kann da eigentlich durchaus mit einer ganz guten Kombination vielleicht werben und vielleicht geht dann da was und ich denke auch, dass in der Situation, wo sie sind, macht das wahrscheinlich mehr Sinn, als jetzt so das das Tafelsilber, was man noch hat, zu verscherbeln. Ja. Aber hätte nur Vucevic verscherbeln können.
Ja, vielleicht
hätte man Spencer Dinwiddie und Davis Bertans bekommen können.
Vielleicht. Aber da muss schon anderes Kaliber her, natürlich, ne? Also ja. für die beiden. Aber vielleicht, keine Ahnung, bei Vucevic, wie gesagt, so, wenn alle fit waren, war das alles nicht so übel, hat ein bisschen unterperformt beim Wurf, aber wer weiß, vielleicht fängt er sich noch. Und im Sommer läuft sein Vertrag dann quasi, oder ist es ein auslaufender Vertrag ab Sommer.
Weißt du? Ja, und jetzt lass uns über Moves sprechen, die es gegeben hat.
Genau, lass uns über Moves sprechen, die es gegeben hat. Ganz kurz noch patreon.com/Korpiger, Podcast Korpiger mit. Vollkommen richtig. Auf dieser Seite könnt ihr uns nämlich mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, wenn ihr findet, dass das, was wir tun, unterstützenswert ist. Vielen Dank an all die, es schon tun. Gibt es übrigens auch extra Content. Normalerweise gibt es halt natürlich, wenn es mehrere Folgen pro Woche gibt, findet mindestens eine davon auf Patreon statt. Diese Woche haben wir gedacht, Trade Deadline, machen wir alles auf dem normalen Kanal. Dazu gibt es bei Patreon auch mal ein Mailbag. Wir schauen uns einzelne Spieler an. Aber nachdem wir ja doch einiges zu besprechen haben, obwohl ich ein bisschen überrascht, ich dachte, ich hatte mit mehr gerechnet. Also ich glaube, es gab dieses Jahr deutlich mehr Gerüchte als dann finale Trades. Es gab die deutlich weniger Aha-Momente oder Momente, fand ich, also für mich jetzt persönlich, als vielleicht die letzten Jahre oder natürlich bei dieser ganz wilden Trade-Deadline vor ein paar Jahren, als, ich weiß gar nicht, 80 Spieler innerhalb von 80 Sekunden getradet wurden.
Die Isaiah Thomas-Deadline, 2015 war es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch immer noch so ein bisschen, die bleibt natürlich auch so ein bisschen hängen. Aber trotzdem, wie gesagt, es gab einiges Interessantes. Und sollen wir direkt mit dem Größten anfangen?
Ja, machen wir den Big Kahuna.
Also der, ja, eigentlich schon die machen letzten Tage. Die letzten Tage schon durchgesprochen wurde. Die einen haben dann irgendwie gesagt so, sie verhandeln. Die anderen haben gesagt, sie verhandeln gar nicht. Dann haben wieder ein paar gesagt, Harden will unbedingt nach Philly. Dann haben wieder, Vogue war eigentlich relativ lang, sodass sie gar nicht ernsthaft reden. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Genau, aber Shoutout Brian Windhorst. Vor allem, weil das ja ESPN on ESPN Crime. Also Windhorst hat das berichtet und eine Stunde später hat Vogue das quasi dementiert. Und
ja,
es sind immer unterschiedliche Quellen. Mal wieder ein gutes Anschauungsbeispiel. Wir reden da ja auch öfter mal drüber, wer von wem was gestreut bekommt und wo wie viel dran ist. In dem Fall, also geredet wurde wohl relativ sicher nicht erst in der letzten Stunde, sondern wahrscheinlich schon ein, zwei Minuten vorher, aber.
Ja, möglich. Und vielleicht ganz kurz, natürlich, wir müssen darüber sprechen, weil, wie gesagt, potenzielle Fits und so haben wir schon ein bisschen gesprochen, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, aber jetzt, es wurde ja auch schon spekuliert, wen die Nets noch oben drauf haben wollen, wen die Sixers nicht abgeben wollen, also Thibault hieß es, wollen sie nicht abgeben, Maxi wollen sie nicht abgeben. Jetzt haben wir den Deal endlich mal final vor uns und also Nets bekommen Simmons, Seth Curry, Andre Drummond und den 2022 Pick der Sixers, unprotected, und einen protected 2027 Pick. Die Sixers bekommen James Harden und Paul Millsap. Mal die beiden großen Namen ganz kurz. Nee, ganz kurz, also Daryl Morey kann jetzt eigentlich erstmal die Eier auf den Tisch packen, oder? Können wir ganz kurz, also ob wir das jetzt gut finden, ob wir jetzt finden, dass der Vertrag, also James Harden ist übrigens auch, ist reingeoptet, sein letztes Vertragsjahr. Aber ob wir jetzt denken, dass es langfristig gut ist, ob wir jetzt über den Fit sprechen oder nicht, aber es ging eigentlich die ganze Zeit, ging es doch darum, Daryl Morey will einen All-Star haben für Ben Simmons. Alle haben gesagt, du kriegst keinen All-Star für Ben Simmons, mach schnell, weil Joel Embiid, wie viele Jahre hast du noch, wie fit bleibt der, wie sieht es aus, und verschwende nichts und keine Ahnung. Es war natürlich sicherlich eine spezielle Situation aufgrund der Verbindungen zwischen Murray und Harden, aber er hat's halt, es hat halt funktioniert, oder?
Ja, er hat gepokert und es hat sich ausgezahlt, muss man ganz klar sagen. Also bei allen Forderungen von wegen, man muss irgendwie in Aktionismus verfallen, irgendein Deal einfädeln, einfach damit man Joel Embiid in der jetzigen Situation Hilfe holt. Und das gab's ja wirklich viel. Also auch so von wegen, ja, schaut halt, dass du irgendwie vier gute oder drei gute Rollenspieler bekommst. Er wollte das nicht. Er wollte unbedingt diesen Star und hat jetzt, also hat sicherlich auch vielleicht ein ganz kleines bisschen getampert, aber wer hat das nicht? Also ist ja letztendlich auch scheißegal, weil macht ja jeder. Das war halt nur ein ziemlich offensichtlicher Fall, aber ist jetzt auch nicht der erste offensichtliche Fall, den wir da mal gesehen haben. Und es hat sich jetzt erstmal ausgezahlt. Also einen viel besseren Ertrag als James Harden kannst du, glaube ich, in der Situation, wie sie die Sixers mit Ben Simmons halten, kannst du nicht rausholen.
Ja. Ich meine, es hing sicherlich auch irgendwie so damit zusammen, das hat man jetzt auch so ein bisschen gehört, seit Finalisierung des Trades, dass halt sich bei den Nets immer mehr so das Bewusstsein durchgesetzt hat, dass die Gefahr, dass sie Harden im Sommer verlieren, ohne Gegenwert sehr real war oder relativ groß war. So. Und das dann halt, dann irgendwann bist du natürlich unter Zugzwang und dann ist natürlich die Situation der Sixers nicht mehr ganz so, also dann treffen sich quasi zwei Teams, die in keiner optimalen Verhandlungsposition sind irgendwie oder, ja. Und gehen dann irgendwie zusammen. Und trotzdem finde ich, also deswegen habe ich gesagt, lass mal die Spieler außenrum anschauen. Also die Nets haben ihr Roster schon auch interessant so ein bisschen gefüllt, oder nicht?
Ja, ja, also ich meine, es ist halt im Endeffekt ein bisschen die Frage, wie die Teile, die sie da jetzt dann reinbekommen haben, zusammenpassen und wie wertvoll sie dann sind. Also es geht ja vor allem um Seth Curry, das ist ja so der zweite große Teil, der zurückgekommen ist. Und Seth Curry ist ein guter Spieler, sehr guter Rollenspieler, finde ich, der auch super mit Embiid harmoniert hat. Aber er ist auch einer, der über die letzten Jahre des Öfteren mal während der Regular Season ein kleines bisschen überschätzt wurde hinsichtlich dessen, was er dann in den Playoffs geben kann. Und also weil er dort halt, er hat einen relativ langsamen Release, hat Probleme sich, also er ist besser geworden als Shot Creator, aber ist jetzt keiner, der das irgendwie beständig leisten kann. So, das wissen wir. Muss er auch nicht zwingend im System der Nets, weil dafür gibt's ja andere, aber er ist defensiv eine ziemlich große Schwachstelle. Und ich habe halt dann, eine meiner ersten Überlegungen war halt, wie sieht so eine Closing-Lineup bei den Nets aus, mit dem, was sie jetzt haben, weil Simmons Durant ist natürlich erstmal eine ziemlich starke Defensiv-Kombo auch, vor allem haben die beiden, also sind die beiden so lang, dass sie halt auch 4-5 nominell spielen können, aber die Frage ist dann halt so ein bisschen, was stellst du dazu, weil Kyrie Mills Curry ist halt ein winziger Backcourt und also aus dem, ich weiß gar nicht, wer aus dem Trio der beste Verteidiger ist, also Mills ist vielleicht der konstant engagierteste, Kyrie von den Fähigkeiten her eigentlich, aber es ist nicht unbedingt konstant engagiert, trifft nicht unbedingt auf ihn zu. Das ist halt die Frage, kannst du Curry oder Mills, der die beste Off-Season-Verpflichtung war, die sie hatten, nebeneinander spielen lassen? Das wäre halt sowas. Aber andererseits hat das natürlich auch offensiv so dermaßen viel Potenzial, dass es, und Steve Nash hat uns schon öfter mal gezeigt, dass ihm Defense eigentlich nicht so wichtig ist, sondern dass er eher sagt, lass uns ordentlich Power geben in der Offense und dafür ist das schon ziemlich fett und es ist vor allem auch in der schwierigen Situation, die Brooklyn war, wahrscheinlich auch für sie eigentlich das Beste, was sie da rausholen konnten. Also ich finde, beide Teams, es gibt natürlich einen Arsch voll Fragezeichen auf beiden Seiten, aber beide Teams profitieren ja erstmal von diesem Deal, würde ich sagen.
So würde ich es auch sehen. Und ja gut, ich meine, ist natürlich, wenn du klar ist, Frontcourt, Backcourt aufteilst, defensiv wird es schwierig, aber Simmons kann ja wunderbar eigentlich so ein bisschen hin und her switchen. Und natürlich musst du dann überlegen, wo du vielleicht irgendwie Länge herbekommst oder halt auch nicht oder wie du dann irgendwie dann vorgehst. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du um Durant und Simmons eine sehr, sehr gute Defense oder eine solide Defense aufbauen kannst. Und dann halt mal gucken, wie
die vielleicht anderen. Vielleicht ist das fünfte Stück dann auch eher mal Bruce Brown oder,
genau.
oder Drummond. Oder Drummond. Ich meine, sie haben auch Claxton behalten, richtig?
Claxton haben sie auch behalten, ja.
Das sah ja irgendwie gar nicht danach aus, dass sie das tun würden, aber der ist ja auch noch da. Also für eine Switching-Defense ist das natürlich auch, also du musst nicht mit allen drei Guards spielen. Das war nur so die Überlegung, wenn du deine fünf besten Spieler gleichzeitig spielen lassen willst, das könnte ein bisschen knifflig werden.
Ja. Aber ich finde es trotzdem, es ist halt, für mich sind die Nets halt jetzt wieder ein interessanteres Team einfach. Ich meine, Joe Harris ist halt die Frage, wie mit seinem Fuß, also hat ja die OP, jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage.
Sieht wohl so aus, dass man ihn diese Saison nicht mehr sieht, ne?
Genau, also dass er vielleicht, oder dass er noch eventuell nochmal operiert werden muss, ich habe da jetzt auch nichts Neues mehr gelesen, aber dass man halt, da ist vielleicht Curry auch so ein bisschen so eine Versicherung, weil Shooting hat natürlich ohne Harris dann schon auch gefehlt in letzter Zeit.
Ja.
Und Curry zwar auch jetzt die letzten Spiele ein bisschen Probleme gehabt von draußen, oder generell mit dem Wurf gehabt, aber grundsätzlich, glaube ich, trifft er auch wieder um die 40% dieses Jahr. Also
ist einer der besten Schützen der Welt. Also wenn er ein ganz kleines Zeitfenster hat, um seinen Wurf loszuwerden, dann ist das schon eine sehr gute Option, auf dem Court zu haben. Und er ist auch wirklich so vom Ballhandling und so besser geworden. Das wird jetzt nicht seine primäre Rolle sein bei den Nets, aber kann er schon auch so gelegentlich mal was übernehmen.
Und ich meine, du hast halt natürlich schon auch irgendwie Möglichkeiten, mehrdimensional sozusagen Aufmerksamkeit weg von Curry zu ziehen. Also sowohl mit Curry als auch mit Durant, als auch irgendwie mit Simmons. Also ich meine, Simmons ist jetzt nicht derjenige, der deine Half-Court-Offense irgendwie schmeißt, indem er jetzt für sich Würfe kreiert. Aber er ist ja trotzdem noch so, als Cutter oder im in Transition und ist ja durchaus wertvoll. Und wir haben es ja die Woche auch schon mal gesagt, also in dem Setup kann er sich auch im Dunker-Spot aufhalten, offensiv.
Ja, ist es jetzt nicht das wird halt total Problem. Spannend zu sein, wie seine Rolle sich so gestaltet, gerade im Hinblick darauf, dass von den letzten 23 Spielen, die sie nach dem All-Star-Break oder so noch haben, da sind 10 dabei, wo Kyrie mitspielen kann, Stand jetzt. Mhm. Und ich meine, KD ist ja Stand jetzt auch noch nicht fit. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Aber also maximal 10 gemeinsame Spiele wird diese neue Big Three haben bis zu den Playoffs. Das muss man sich halt auch erstmal reinziehen. Und Simmons' Rolle kann ja eigentlich komplett unterschiedlich sein. Wenn Kyrie mit drauf ist, dann ist er vielleicht mehr Off-Ball, wo man dann auch schauen muss, wie kann er das machen. Ich sage ja seit Jahren, eigentlich soll er gute Perimeter-Creator neben sich haben, um mehr so ein bisschen Draymond-Short-Roll-Meister zu werden, der Blöcke stellt, abrollt und dann den Pass spielt oder vielleicht halt selber attackiert, aber halt eher das Ganze in Bewegung bekommt und nicht der primäre Initiator sein muss. Wenn Kyrie dann nicht dabei ist, hat er dann eine ganz andere Rolle, sagt man dann, okay, eigentlich finden wir das trotzdem besser für Simmons, deswegen Durant, du bist eher derjenige, der so der primäre Initiator ist. Ist das dann wieder zu viel Last für Durant? Also ich finde das ganz spannend, wie sich seine Rolle da so finden wird, zumal es halt, wie gesagt, nur ein ganz paar Spiele sind bis zu den Playoffs.
Ja, das stimmt natürlich. Das macht es halt spannender. Deswegen irgendwie, ja, ich finde es, ich mag das Setup irgendwie. Aber es ist natürlich die Frage, weil die Nets natürlich auch nicht wissen, wann Simmons zurückkommt. Also man hat ja auch so gelesen rund um den Trade, so dieses, also er arbeitet immer noch mit diesen Mental Health Spezialisten zusammen und wann, wie fit ist er jetzt, wie spielfit in Anführungszeichen ist er, wie lange dauert es, bis er ja sich akklimatisiert hat, bis wir ihn das erste Mal irgendwie dann bei einem offiziellen Spiel sehen. Also man merkt, es kann ja wirklich sein, dass Kyrie die Heimspiele noch machen kann dieses Jahr. Also mit diesem, was man so hört, dass das Universum halt doch einfach auf seiner Seite ist und auch zu Recht auf seiner Seite ist. Ja. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so, also natürlich wollen die Nets auch dieses Jahr so viel wie möglich rausholen, Kyrie hat ja auch noch nicht verlängert, aber Simmons, also sie haben jetzt halt auch so ein bisschen Zeit gewonnen, ne?
Ja, irgendwie. Genau, also, Simmons ist 7 Jahre jünger, glaube ich, und halt einfach noch unter Vertrag auch deutlich geringer, also es ist zwar ein Maximalvertrag, aber halt für jemanden, der den anschließend an seinen Rookie-Deal hatte und nicht wie James Harden anschließend an den Supermax, den er schon hatte, wo der nochmal einer der größten Verträge der NBA-Geschichte obendrauf kommen wird, sondern es ist halt im Vergleich wesentlich günstiger und man kann natürlich drüber streiten, also Harden ist der deutlich bessere Spieler, aber Simmons deckt halt trotzdem auch viel ab, was den Nets gefehlt hat, also und was ihnen Harden auch nicht geben konnte. Gerade defensiv ist es halt einfach eine neue Komponente im Spiel und ich glaube auch, dass er, also gerade so in Transition mit Kyrie auch super harmonieren könnte, theoretisch.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich freue mich halt einfach auf Ben Simmons wieder mal in einem anderen Setup, das nicht halt von vornherein schon immer diese Problematik hatte, ja, wie bekommst du einen theoretischen Point Guard, dem halt ein essentieller Guard-Skill fehlt, nämlich der Wurf, mit einem sehr dominanten Center, der zwar werfen kann, aber eigentlich am besten irgendwie schon auch rund um die Zone aufgehoben ist. Also wenn in dem Moment, in dem du halt Simmons da rausnimmst aus diesem Ding und mit einem kreativen Guard und einem der besten, vielseitigsten Scorer aller Zeiten irgendwie kombinierst, kommen da seine Stärken, die er auch offensiv, wie gesagt, ohne Frage hat für mich, wie kommen die da zum Tragen? Und sehen wir dann irgendwie halt einen spaßbringenderen Spieler dann wieder und halt und entfesselt oder löst sich da bei ihm halt irgendwie auch irgendwie was. Und da habe ich jetzt irgendwie schon, ich habe schon Bock, das zu sehen, auch wenn die Nets natürlich halt einfach wild sind.
Das trifft es ganz gut.
Dieses, ich weiß nicht, hast du diesen von Joe Waden 25 Gedanken zu James Hardens Wechsel, wo er irgendwie drüber spricht, da schreibt er, also bei The Athletic schreibt er dann, dass Harden und Kyrie wohl nicht 100% auf einer Wellenlänge gewesen wären und dass
schockierend.
Kyrie hat ja auf jeden Fall halt Native-Wurzeln sozusagen in den USA. Und hat dann eben auch so ein Ausräucherritual. Und das macht er nicht überall. In Cleveland in der Kabine hat das wohl mal gemacht.
Ja, das hat er auch halt quasi in Boston mal gemacht.
Ja, genau. Also quasi ehemaliges Team. Und dann hat halt irgendwie Waden so beschrieben, wie halt Harden irgendwie da saß. Und ich weiß nicht, wie das beschrieben, so sozusagen Kyrie angeschaut hat, als hätte er 3 Hände oder so. Und hätte halt irgendwie, und als sei das halt alles so ein bisschen schwierig gewesen. Also von daher, langweiliger wären die Nets mit Simmons natürlich auch nicht, ne? Also muss man natürlich auch sagen. Also
es, ja, auf jeden Fall. Es sind irgendwie immer komische Persönlichkeiten, die da zusammenkommen. Und also ich meine, überhaupt, dass diese Big Three der Nets, also die Dynastie, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist nach ein paar Monaten, die haben 16 Spiele zusammen gemacht. Ne? Das ist halt echt so krass, wenn man bedenkt, dass es nicht allzu lange her ist, wo man dachte, eigentlich die nächsten Jahre geht's über Brooklyn. So, eigentlich diese Talentkombination ist so heftig. Das ist so einzigartig. Und wie schnell das einfach in Rauch aufgegangen ist. Also wegen ein, zwei Verletzungen, wegen diesem komischen Virus, wegen Impfdingen, wegen persönlichen nicht ganz so ideal. Also da habe ich auch noch nie gehört, dass Kyrie mit irgendjemandem nicht ideal harmoniert. Also das ist wirklich eine Neuigkeit, aber auch bei Harden, ne? Also dass der auf eine Situation dann vielleicht doch nicht mehr ganz so viel Bock hat. Ich glaube, mein Lieblingsbericht gestern war tatsächlich auch von Walsh noch, dass Harden will weg, aber will eigentlich nicht, dass sein Wunsch öffentlich wird. Und dabei diesen Wunsch öffentlich gemacht hat. Okay, das kommt auf jeden Fall aus dem Front Office der Nets, aber gut, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Ja. Grundsätzlich, man kann das über Daryl Morey sagen, man kann das über Ben Simmons sagen, man kann es über James Harden sagen. Manchmal ist halt ein trotziges Kleinkindverhalten effektiv, weil manchmal bekommt man dann einfach im Endeffekt doch das, was man will. Und alle drei haben sich ja eigentlich eine ziemlich ideale Situation für sich selbst dann herausgeholt. Also Simmons ist in einer Situation, wo er, glaube ich, nicht unbedingt der Sündenbock ist, wenn irgendwas schief geht, weil Kyrie da ist. Der absorbiert da schon einiges ist halt gleichzeitig in einem riesen Markt, in einem Team, mit dem er eigentlich sofort ja um den Titel mitspielt. Also nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie die letzten Monate für ihn gelaufen sind.
Dass auch das brauchen kann, was er bringen kann. Also kommt ja auch noch dazu.
Harden ist bei seinem allerbesten Freund auf der ganzen Welt zurück, also bei Daryl Morey, und hat den Vertrag, also durften sie natürlich noch nicht drüber sprechen, aber den hat er natürlich in der Tasche, den Anschlussvertrag. Ich weiß nicht, ob er diesen Super-Duper-Max andernfalls bekommen hätte, wenn der Trade nicht jetzt über die Bühne gegangen wäre. Also, und Morey hat halt auch seinen persönlichen Liebling zurück und hat mit dem Team vielleicht, also sie sind jetzt vielleicht nicht der Nummer-1-Contender, aber sie gehören ja irgendwie mit in die Verlosung und hat halt eine Chance, dann endlich die Meisterschaft zu gewinnen, die er noch nicht hatte. Also manchmal ist dieses Verhalten, was du auch persönlich so liebst, doch genau richtig.
Ja, deshalb Shoutout, Lehrstunde daraus, Kinder, tut's nicht. Es ist trotzdem nicht wert. Stehst du? Ja, egal.
Ja.
Zwei Picks noch oben drauf.
Ja.
Zwei First-Rounder. Für die Nets natürlich Gold wert, nachdem sie für Harden ja alles an First-Roundern geopfert haben, was sie so hatten. Und für dich jetzt, ich meine, es wurden ja viele Namen diskutiert. Also auch, was jetzt aus Brooklyn noch, wer jetzt aus Brooklyn noch zurückgehen könnte. Also Bruce Brown, ich glaube, Joe Harris war auch mal irgendwie im Gespräch, Patty Mills war, glaube ich, mal im Gespräch. Jetzt ist es Paul Millsap. Findest du es jetzt fast ein bisschen, findest du es jetzt irgendwie gefühlt wenig aufgrund der Diskussion in den Tagen vorher oder denkst du im Endeffekt eigentlich passt es irgendwie?
Ich finde schon, dass, also wenn man jetzt so auf die Asset-Verteilung anguckt, dann ist es ein ganz kleines bisschen unbalanciert pro Brooklyn. Also die haben schon einen guten Deal für sich, glaube ich, rausgeholt. Sie haben zwar den besseren Spieler abgegeben und das ist letztendlich auch der Grund, warum auf der anderen Seite draufgezahlt wird, aber sie haben da schon viel rausgeholt und ich glaube, das ist auch was, sagen wir mal so, Danny Ainge hätte den Deal so nicht gemacht, wie Daryl Morey ihn jetzt gemacht hat, weil es Danny Ainge immer wichtig war, jeden Deal zu gewinnen, so was diese Asset-Verteilung angeht, was übrigens sein Nachfolger, Präsident Brad, nicht unbedingt so macht und deswegen halt dann was macht, ein Unterschied, aber ich weiß nicht, ob das halt andernfalls zustande gekommen wäre, von daher, man hat da hart verhandelt, letztendlich hat Morey vielleicht ein bisschen mehr abgeben müssen, als er wollte, aber passt halt schon irgendwie.
Ja, sie bekommen halt, keine Ahnung, bei Harden, mein finales Urteil über Harden ist halt einfach auch noch nicht gefällt. Also ich nehme jetzt nicht diese Saison und nehme alle als Beleg, dass eigentlich auch die negativen Tendenzen, die man in Houston manchmal sehen konnte, dass das ja eigentlich der wahre James Harden ist oder beziehungsweise, dass James Harden einfach nie wieder der Alte wird, nie wieder so dominant sein kann. Also ich schließe es nicht aus, aber es ist halt einfach mir auch noch zu früh. Und wenn James Harden auch nur annähernd das Houston-Niveau erreicht, ja, mit Embiid und Harden kannst du auf jeden Fall was anfangen. Also,
ja, oder sein Niveau von Brooklyn in der letzten Saison,
oder, da war ja, genau, auch oder so.
Sensationell gut.
Ja. Und das, also von daher haben sie einfach schon extrem guten Spiel bekommen. Bei Millsap, glaubst du, dass die Sixers ihn behalten wollen oder ist er für dich ein Buyout-Kandidat jetzt?
Also kommt ein bisschen drauf an, ob sie jetzt dann noch ein anderes Kaliber haben. Letztendlich wäre es ja nicht verkehrt, so jemanden auch als weisen Veteran so im Lockerroom zu haben, so, zumal sie Drummond abgeben mussten. Also irgendjemand wird da ein paar Minuten übernehmen müssen. Aber wenn man Millsap über die Saison gesehen hat, wäre es vielleicht besser, wenn sie noch jemand anderen holen. Also ich bin mir nicht sicher. Es wirkt bei ihm schon ein bisschen so, als wäre er durch.
Ja, aber das ist halt auch das Ding. Ich meine, letztes Jahr war er mit den Nuggets halt noch in den Playoffs und hat da irgendwie, war jetzt natürlich auch nicht mehr so dominant wie früher, also gerade auch defensiv, aber hat ja trotzdem noch eine Rolle gehabt und jetzt plötzlich keine mehr. Und ja, klar kannst du dann argumentieren, die Nets waren jetzt auch nicht gerade vom Gesundheitsfanatiker irgendwie gesalbt, aber er hat trotzdem es nicht geschafft, in die Rotation zu kommen. Also irgendwo muss was gewesen sein. Aber wie gesagt, auch bei älteren Spielern kann Situation eine Rolle spielen. Also wie gesagt, da muss man halt sehen. Ich bin nur ein bisschen, weil ich hatte so ein bisschen auf Millsap auch deshalb noch so ein bisschen geschielt halt als Buyout-Kandidat natürlich.
Ah,
weil,
verstehe.
Das, weißt du, wie ich meine?
Klar.
Aber so natürlich, jetzt, wenn ihr natürlich ein B geht mit Drummond, fand ich auch ganz interessant, weil da natürlich das Thema ist, also er war wahrscheinlich der beste Backup oder er gilt ja als einer der besten Backups für mit denen Embiid oder die für Embiid spielen durften, wenn es mal so war. Und weil das ja bei Philly auch immer so ein Thema war. Da fand ich ganz interessant im Low-Post, ich glaube, als der Glow gesagt hat, dass Daryl Morey halt sagt, also ihn interessieren die Backups seiner absoluten Superstars jetzt nicht ganz so, weil diese Superstars werden halt, wenn es drauf ankommt, so an die 40 Minuten spielen im Normalfall. Ja. Und das heißt, die 10 Minuten kann man auch noch überbrücken. Und wenn sich dieser Superstar dann verletzen sollte, sind sie sowieso im Arsch. Das war so dieses Ding. Und ja, jetzt kannst du
im Endeffekt, wenn du dran.
Ja. Und ich meine, im Unterschied, es war die letzten Jahre natürlich auch mit Simmons so und die Sixers waren ja, wenn Embiid mal einen längeren Zeitraum raus war, ging es ja auch mit Simmons, aber so in einzelnen Spielen, ich meine, Harden kann die halt eine Offense schmeißen, ne? Ja. Und da ist Simmons halt etwas, ja, holpriger, sagen wir es mal so.
Ja, das hatten sie so nicht. Und also auch in dieser Saison haben sie, glaube ich, sogar ein negatives Net-Rating gehabt, wenn Embiid nicht drauf war. Und ja. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Ich meine, wir haben ja diese Woche auch so über den offensiven Fit der beiden schon ein bisschen gesprochen. Ja. Ich glaube, auch wenn das vielleicht nicht auf den ersten Blick Match made in Heaven ist, sind beide so gut und also dass ich irgendwie schon denke, die werden da eine Lösung finden. Und also auch die Spieler, die sie um sich herum haben, sind vielleicht nicht ganz ideal, aber ich glaube, der Mix ist gut genug, um offensiv wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Ich meine, sollte auch, wenn man für Harden tradet, dann sollte man davon ausgehen, dass das um einiges besser wird. Defensiv finde ich halt noch ziemlich spannend. Also jetzt abgesehen davon, dass Harden also in dieser Saison gar keine Defense gespielt hat und das also vor allem die letzten Wochen eine absolute Frechheit waren.
Ja, aber er wollte nicht, dass die Leute merken, dass er weg will.
Ja, das stimmt. Was wir die Tage noch nicht so thematisiert hatten, die Male in seiner Karriere, wo er defensiv ganz gut funktioniert hat, war eigentlich immer Teil von der Switching-Defense. Und das ist halt eigentlich absolut nicht das, was die Sixers mit Embiid machen, der halt ein Drop-Center ist. Also er ist mobil, aber ist ja trotzdem ein Drop-Center. Da bin ich mal gespannt, wie sie das deichseln werden und wie sie es schaffen. Aber irgendwie, auch vielleicht ist das ein bisschen naiv, weil James Harden jetzt auch schon ein paar Tage in der Liga ist, aber einer meiner ersten Gedanken war, okay, jetzt hast du deinen Willen bekommen, jetzt gibt's aber wirklich keine Entschuldigung mehr und du musst eigentlich jetzt dir halt hart den Arsch aufreißen und dieses Jahr oder nächstes Jahr Meister werden, weil sonst, das ist halt das Ding. Sonst hat er halt trotzdem seinen Vertrag, aber ich glaube, ihm ist schon auch sehr wichtig, dass er so als absolute Legende gesehen wird und das passiert nicht, wenn der nicht jetzt aus dieser Situation das Maximum rausholt, dann ist es halt eine Meisterschaft. Und dafür muss er verteidigen. Also irgendwie, ich nehme schon an, dass er das irgendwie versteht, aber die Frage ist, ob das reicht, um ein gutes Defensivkonzept aufzubauen, also eins, was gut genug ist, wo er dann wirklich einen Beitrag leisten kann.
Ich glaube, gut genug ist ein gutes Stichwort, weil ich meine, offensiv, keine Ahnung, kann es halt unfassbar dominant sein. Da habe ich auch bei The Ringer was ganz Interessantes gelesen, die beiden passen vielleicht nicht perfekt, aber welche Championship-Tandems haben denn wirklich perfekt zusammengepasst? Also oder sowas, ja. Oder welche, also das ist halt einfach nur, aber und die beiden, ich weiß nicht.
Ja, man braucht nicht immer nur an LeBron und AD denken, die sich halt perfekt ergänzt haben, weil das ist halt nicht der Standard, ne? Also, und es muss auch gar nicht so krass sein, vielleicht.
Genau. Und die beiden sind halt so gut in dem, was sie tun. Und es gibt schon auch Möglichkeiten, dass die beiden halt auch gemeinsam funktionieren. Allein, weil es halt ein Guard ist und ein Big Man. Also da gibt es ja schon Optionen und Möglichkeiten. Und wie, ich habe es ja auch schon mal die Woche gesagt, nur weil wir Harden jetzt noch nicht mit einem nicht vertikal nicht so begabten Big Man gesehen haben, also der jetzt halt dann irgendwie seine Lob-Anspiele reinstopft, heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann oder dass es nicht gehen kann. Also wie gesagt, ja, kann schief gehen, muss aber nicht. Und ja, also mit der Defense, ich bin halt gespannt. Also es ist halt, was Harden halt machen kann, ist Einsatz zeigen. Ich kann mir James Harden
kann jetzt er das?
Nicht irgendwie so als Ballhawk irgendwie vorstellen oder halt wie jetzt in Defensive Stance geht und halt dann wirklich versucht, Druck auszuüben, zumindest halt vor seinem Gegenspiel. Ich habe irgendwie die Vorstellung noch nicht. Die Frage ist halt auch, muss es eine Switching-Defense sein oder kann es auch einfach sein, dass Embiid und dann halt auch Thibault viel ausbügeln können oder zumindest, sagen wir, so viel ausbügeln können, dass die Offense es dann irgendwie wieder aufwiegt, in den Playoffs dann. Also natürlich jetzt, ja. Regular Season ist erstmal gucken, dass man irgendwie reinkommt, muss ja auch sehen, Harden mit seinem Hamstring ist ja das, was ihn letztes Jahr auch in den Playoffs zur Pause gezwungen hat, wann er jetzt spielt und wie viel Zeit sie bekommen. Aber
laut Charles Barkley spielt er im nächsten Spiel.
Ja, genau. Fand KD gut beim All-Star-Draft, dass er da auch auf jeden Fall überhaupt einmal abgesehen davon, dass er Harden halt nicht gewählt hat, aber dass KD einfach, also diese versteinerte Miene während dieses ganzen Schauspiels von KD war halt schon wieder sensationell. Also
auf seine alten Tage wird er zur absolut sympathischen Figur. Das ist verrückt.
Ja, ja. Was ich mir überlegt hatte, also sie haben jetzt natürlich, also Maxi dürfte ja auch gesetzt sein quasi. Das heißt, sie haben jetzt zwei nicht wahnsinnig defensiv starke Guards. Kannst du Danny Green auf den Flügel setzen dann? Oder würdest du das? Und ist es auch eine Option, zu sagen, also die Frage ist natürlich, wie das in der Kommunikation dann funktioniert und wie das dann ankommt und auch wie sinnvoll das ist, dass Thibault als Vierer startet, ist das überhaupt eine Option und Harris von der Bank kommt zum Beispiel, ist das irgendwie so ein, oder
ich würde eher schätzen, dass entweder Maxi oder Green von der Bank kommt als Harris. Okay. Also Thibault glaube ich schon auch, dass er einfach wegen der Defense so wichtig ist, dass der spielen sollte, aber also kann auch anders laufen. Ich meine, Green hätte das ja früher, so der Green von vor 5-6 Jahren wäre ja perfekt für dieses Team. Er ist jetzt halt einfach ein paar Schritte langsamer, aber trotzdem auf jeden Fall noch ein hilfreicher Spieler. Aber ich glaube, du brauchst so ein On-Ball-Tier, das ist halt Thibault. Und ansonsten, es würde mich aber wundern, wenn sie den auf die 4 setzen dafür. Also vielleicht mal in einem Closing-Line-Up in bestimmten Situationen, aber eigentlich auch mit dem, was Harris verdient. Und Harris war über die letzten Wochen auch echt ganz gut, ne? Also der hat irgendwie vor allem so sein, ich finde, wenn er seine besten Phasen hat, dann trifft er einfach schnelle Entscheidungen. Also fängt den Ball, attackiert sofort einen Closeout, geht sofort hoch zum Wurf oder so. Und wenn er seine schlechten Phasen hat, dann spielt er halt so zögerlich. Das wird jetzt wieder natürlich ein kleiner Anpassungsprozess, aber eigentlich ist es jetzt nicht schlecht, den als deinen drittbesten Offensivspieler mit drin zu haben. Und er ist ja defensiv zumindest auch irgendwie ganz, ganz okay. Ist jetzt nicht überragend, aber ganz okay. Und deswegen, ich glaube schon, der wird relativ safe in der Starting Five bleiben.
Jetzt noch geiler Tipp vielleicht zum Abschluss dieser Runde. Wer schafft's weiter, Nets oder Sixers? Sehen wir sie in Conference Finals?
Wer hat
für dich mehr Potenzial?
Ich finde, der Osten ist im Moment echt unmöglich zu sagen. Ich meine, die Nets, es kann ja sehr gut sein, dass sie erstmal übers Play-In-Turnier kommen müssen, ne? Und da werden sie natürlich einigermaßen gefährlich sein, aber dann erstmal im Osten allein 3 Runden zu gewinnen, in denen sie immer auswärts spielen müssen. Klar, ich weiß, das Kyrie-Thema, mal gucken, ne? Aber
außer in Toronto.
Und halt gar keine Einspielmöglichkeiten vorher. Ich würde Stand jetzt tippen, dass Philly vielleicht weiterkommt. Und ich habe aber beide nicht zwingend als das beste Team im Osten. Also eigentlich bin ich immer noch eher bei Milwaukee. Ich glaube aber, dass der Osten im Moment kein richtiges Überteam hat, sondern halt viele ziemlich gute, die irgendwie Chancen haben. Also es gibt ein Szenario, wo Miami durchmarschiert. Es gibt ein Szenario, wo Philly, Brooklyn, Milwaukee durchmarschiert. Das beste Net-Rating im Osten haben die Boston Celtics, die jetzt defensiv noch stärker geworden sind, aber du weißt, wie es ist. Also es gibt viele Teams, die da weit kommen können, glaube ich. Und ich finde es gerade brutal schwierig zu sagen, so die habe ich jetzt als Favoriten. Ich würde halt als Default immer noch sagen Milwaukee, weil ich auch immer noch glaube, dass Giannis der beste Spieler im Osten ist, aber da ist jetzt Connaughton ja auch noch raus. Geiles Timing, wenn man die Vincenzo gerade abgegeben hat. Ich habe keine Ahnung, was ihn Serge Ibaka noch bringt, ob und wann wir Brook Lopez sehen und so. Also es gibt da schon auch Fragezeichen, aber
ja.
So mein Default wäre Milwaukee. Mhm. Aber also wie siehst du denn das gerade?
Ähnlich tatsächlich. Also es ist halt einfach, also diverse Teams sind es besser geworden, haben wir ja schon gesagt. Und ich weiß aber auch, also Milwaukee, also wir können ja gleich noch jetzt direkt anschließend kurz über diesen Vierer-Trade sprechen, der Ibaka hingebracht hat. Also Milwaukee ist für mich halt eigentlich auch noch das rundeste Team, das eingespielteste Team, aber es ist, die Saison verläuft trotzdem irgendwie holprig. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, verläuft sie mittlerweile so holprig, dass man sagt, okay, ist es mehr als nur Verletzungen plus Covid-Ausfälle, sondern es ist irgendwie, es funktioniert dieses Jahr insgesamt nicht so gut. Dann weiß man natürlich nicht. Und wie du sagst, ich meine, die Celtics sind im Kommen. Philly, ich würde Milwaukee auch noch favorisieren, aber ich glaube, für mich ist Philly jetzt schon sehr nah dran. Also auch wenn es jetzt alles nicht perfekt ist, aber wie gesagt, Perfektion, weiß ich nicht, wann es letzte Mal ein wirklich perfektes Basketballteam gab in der Theorie. Ja, doch, die Warriors. Die
17er Warriors, Warriors, aber das sind auch die einzigen.
Genau, das sind die einzigen und auch so in meiner kompletten Erinnerung das einzig
perfekte. Und die hätte Shaq in seiner Prime auch aufgefressen.
Ja, natürlich. Alleine. Hätte Kobe gesagt, auf die Bank, mein Freund.
Eben.
Also da hätte es nichts gegeben. Aber von daher, nee, aber ich sehe Philly schon sehr, sehr nah dran. Und dann mal gucken. Und ich meine, gut, keine Ahnung, sobald die Caruso wieder durch die Hallen fegt, ne? Und dann, und ganz ehrlich, mit Pat, Entschuldigung, also, da ist die zweite Runde mindestens drin. Okay, dieser Trade, ne? Vier Teams, Serge Ibaka jetzt bei den Bucks. Bucks dazu noch ein 23er Second Rounder bekommen. Und ein 24er Second Rounder. Den der Blazers über die Kings, den anderen von Detroit. Dann Pistons, Marvin Bagley. Kein König mehr. Jetzt bei den Pistons, die Kings dafür, Dante DiVincenzo aus Milwaukee, dazu Josh Jackson und Trey Lyles aus Detroit. Die Clippers haben unseren Freund Rüdiger Nachbarschaft bekommen.
Shoutout Rüdiger.
Noch eine neue Nachbarschaft für Rüdiger. Und deinen auch Freund Sammy Ogilvie.
Shoutout. So.
Alles für sich irgendwie interessant. Und du hast gerade schon gesagt, wir haben immer gesagt, okay, Dante DiVincenzo dieses Jahr jetzt mit meinem persönlichen Freund Grayson Allen und Pat Connaughton so ein bisschen entbehrlich geworden. Haben sich die Bucks auch gedacht, haben ihn getradet, dann bricht sich Pat Connaughton einen Knochen in der Hand im nächsten Spiel. Blöd. Ja, so oder so blöd. So oder so blöd. In dem Kontext natürlich noch blöder. Aber du hast schon gesagt, du weißt, also die Frage ist, was Ibaka bringen kann. Ja. Die Idee von Ibaka, also was Ibaka theoretisch drauf hat, passt ja eigentlich ziemlich gut. Gerade wenn du überlegst, dass man nicht weiß, wann Lopez zurückkommt. Und Ibaka hatte zuletzt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen bessere Auftritte für die Clippers, hat dann wieder gar nicht gespielt. Aber grundsätzlich, ja. Was hältst du davon, zu sagen, Dante DiVincenzo, ja, wir haben jetzt andere, wir haben Alternativen und wir schauen, dass wir uns jetzt auf den großen Positionen noch ein bisschen auch mit Ibaka dann konkret verstärken.
Ich glaube, das war schon an sich die richtige Idee. Also einfach, weil er so ein bisschen über war und im Sommer Restricted Free Agent gewesen wäre. Ich hatte ja auch gehofft, dass die Celtics sich den holen, weil ich Dante DiVincenzo eigentlich schon ganz gut finde, aber in der Situation, wo Milwaukee ist, macht das halt einfach Sinn, glaube ich, also selbst wenn man davon ausgeht, dass Lopez zurückkommt, dass man sich halt noch eine Versicherung holt, noch jemanden, der da irgendwie helfen kann. Und also ich stimme dir zu, in der Theorie ist Ibaka eigentlich ja jemand, der das Profil ganz gut erfüllt. So, kann Dreier treffen, selbst in dieser Saison ist er, glaube ich, bei 39%. Das ist jetzt geringes Volumen und so gut ist er nicht in Wirklichkeit, aber über die letzten Jahre hat er sich ja schon zu einem ganz, ganz guten Dreierschützen entwickelt. Das ist ja, glaube ich, in dem System der Bucks schon sehr sinnvoll, gerade wenn du neben Giannis spielen willst und das davon würde man ja ausgehen. Defensiv finde ich es halt kompliziert. Also es ist über die letzten Wochen, glaube ich, auch besser geworden, aber zu Beginn der Saison war es halt schon echt, also nachdem er von seiner Verletzungspause zurückkam, wirkte er auf mich schon sehr unbeweglich. Und es hat ja auch Gründe, dass Isaiah Hartenstein ihn als vorher nicht mal garantierter Kaderplatz dann einfach verdrängt hat in der Rotation und den Platz auch nicht mehr so dauerhaft hergegeben hat. Deswegen Es ist, ich meine, letztendlich waren sie jetzt auch nicht in der Situation, wo man sich dann aussuchen kann, wen man zurückbekommt wahrscheinlich, sondern es gibt halt ein paar Optionen, auch vor allem ein paar Spieler, die Playoff getestet sind, die wissen, was man da tut. Ibaka ist da wahrscheinlich jemand, der weit oben auf der Liste stand. Das hat so gepasst und ich glaube, wenn er so die Form, die man jetzt teilweise von ihm gesehen hat, wenn er das so ein bisschen konservieren kann, dann kann er schon echt eine gute Hilfe für sie sein. Aber ich bin mir einfach aktuell nicht sicher, muss ich sagen.
Ja, ich meine, ja, es ist ja genau das Ding. Diese Verletzung irgendwie oder die Verletzungen der letzten Jahre, also es zieht sich halt so ein bisschen, man weiß halt nicht, inwieweit es eben seine Mobilität im Endeffekt einschränkt und was die Bucks jetzt genau bekommen und wie weit er dann halt auch irgendwie fit bleiben kann und dann im entscheidenden Moment dann auch verfügbar ist. Und aber trotzdem, ich finde die Idee zu sagen, also wir versuchen es und vom Profil her theoretisch, denke ich, könnte er schon ganz gut passen. Und ich meine, es ist ja auch, also jetzt bei Hartenstein, ich meine, es entwickeln sich halt auch Dynamik. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Hartenstein hat sich halt sehr gut eingefügt bei den Clippers während Ibakas Verletzungspause und dadurch funktioniert das Team dann irgendwie auf eine Art und dann kommt Ibaka zurück und dann hakt es vielleicht oder keine Ahnung oder dann, ja, hat sich halt einfach.
Ja, Hartenstein ist auch gut, ne? Also das ist ja, jetzt gar nicht irgendwie so gemeint, dass das unmöglich wäre, von dem verdrängt zu werden, zumal er natürlich irgendwie auch viel mehr Langzeitperspektive noch mitbringt, aber ich fand es einfach nur irgendwie bemerkenswert, weil man ja vor anderthalb Jahren war Ibaka ja der Clou der Offseason, also so die Winner-Verpflichtung, die wie in diesem Sommer Patty Mills, das ist halt immer so das Ansehen sinkt dann doch immer relativ schnell, wenn halt Verletzungen und sowas dazukommen.
Ich würde beides auch immer noch unterschreiben, also aber das ist ja genau das Ding, also warum man halt auch Dias sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nicht immer ganz so final bewerten braucht, weil irgendwie, oder halt so, das wird auf jeden Fall so und so eintreten oder so und so nicht eintreten, weil es ist halt, keine Ahnung, Verletzungen oder es passt teamintern irgendwie nicht oder was auch immer oder jemand entdeckt plötzlich irgendwas, was man vorher noch nicht gesehen hat, was er vorher in seinem alten Team so gar nicht entdecken konnte quasi. Also von daher, ja. Also, ne? Aber kurz vielleicht noch zu Marvin Bagley. Zwei Sätze. Ich meine, wir haben ja letzte Woche bei Patreon über Cade Cunningham gesprochen. Wir sind beide durchaus angetan von Cade Cunningham, gerade auch von den Playmaking-Fähigkeiten des Cade Cunningham. Ist das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, Marvin Bagley wird jetzt vielleicht das Versprechen des Nummer 2 Picks oder die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Versprechen einlöst, ist vielleicht nicht wahnsinnig riesig, aber dass zumindest er an der Seite eines sehr bereitwilligen, sehr guten Playmakers vielleicht nochmal irgendwie mehr von dem findet, was man sich versprochen hat. Kannst du es steigern, irgendwie, die Wahrscheinlichkeit für dich?
Ja, also ich glaube vor allem auch, dass es für ihn nötig war, eine andere Situation zu haben, weil in Sacramento hatte er halt einfach dieses Stigma von, das war der Typ, den wir statt Luka Doncic gedraftet haben, was halt, da kannst du nicht gewinnen und es gab seit...
Statt Trae Young.
Ja, genau, und statt Jared Jackson, also hätte ich auch lieber, ne, also der Draft war halt heftig und er war es halt bisher nicht und in Sacramento konnte er da, glaube ich, keine 3 Meter gehen, ohne daran erinnert zu werden, gefühlt jedenfalls und diese Situation hat er jetzt halt einfach ein bisschen abgelegt. Also zumal das ja auch irgendwie dort so war, dass seine Familie sich dann mit Luke Walton angelegt hat und alles Mögliche. Also das war einfach alles, glaube ich, eine ziemlich kaputte Situation, die auch nicht mehr wirklich zu retten war, auch wenn Elvin Gentry es ja versucht hat. Also er braucht
den Szenenwechsel.
Eben. Ja. Er braucht den Szenenwechsel. Ich glaube, in Detroit hat er jetzt ja erstmal überhaupt gar keinen Druck, abgesehen davon, dass er auch Restricted Free Agent wird, er wird Restricted Free Agent, also es geht schon um einen Vertrag, aber es geht ja jetzt erstmal halt irgendwie einfach darum, so seinen persönlichen Basketball-Exorzismus, glaube ich, so ein bisschen zu zelebrieren in einer Situation bei einem Team, was keine Ambitionen hat. Also ich glaube, Dwayne Casey ist schon ein Coach, der auch von seinen jungen Spielern einfordert, dass die sich defensiv anstrengen. Das ist etwas, was wir von Bagley jetzt nicht unbedingt immer gesehen haben. Das wird er tun müssen, um eingesetzt zu werden, glaube ich. Aber vielleicht ist es für ihn wirklich eine Chance. Und ich glaube, dass er basketballerisch schon Fähigkeiten hat, die eigentlich einem guten Team helfen können auf Dauer. Also er ist mobil, er ist athletisch, er hat theoretisch den Wurf, der nicht immer fällt, aber der, also wo die Anlagen halt einfach ganz gut sind. Vielleicht kann er mit der Zeit ein vernünftiges Two-Man-Game mit Cade entwickeln. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es musste einfach passieren, dass er da mal rauskommt. Das ist wahrscheinlich eh schon viel zu spät passiert. Aber ja. die Situation in Detroit ist, glaube ich, nicht schlecht für ihn.
Ich denke auch. Also ich meine, wir haben auch wie oft wir über die teaminternen Probleme der Kings gesprochen haben, so in letzter Zeit, die auch halt nach außen getragen wurden. Ich meine, die Aaron Fox, wenn er sich oft öffentlich beschwert hat über den Einsatz des Teams und dann eben diese Geschichte mit den Eltern und also von Bagley und ich habe den Eindruck, in Detroit läuft das alles irgendwie etwas harmonischer ab und da vielleicht tut es irgendwie ganz gut. Und wie gesagt, bei Cunningham hatte man ja auch schon so den Eindruck, dass er eigentlich einen relativ positiven Leader-Stil irgendwie pflegt. Ja. Und vielleicht kann das Bagley auch helfen, also allgemein. Und Dwayne Casey ist da, glaube ich, auch, also du sagst, einerseits fordert er auch, aber er gilt ja, also er ist auch ein relativ beliebter Coach in Anführungszeichen. Ja. Also ich glaube, dass er schon auch die richtigen Worte findet, auch wenn man so sieht, die Verbindung zwischen ihm und DeMar DeRozan noch zum Beispiel, wenn die sich irgendwie treffen, also das ist ja schon, quasi geht über dieses klassische Spieler-Coach hinaus oder es ist halt dann doch irgendwie so ein bisschen, da ist halt mehr entstanden sozusagen und vielleicht hilft ihm das. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Noch eine Komponente, also die Clippers haben ja einiges gemacht jetzt. Also das war jetzt nicht der große Deal, glaube ich, den sie durchgezogen haben. Es gab ja schon die Norman-Powell-Geschichte und Robert Covington, die gepasst hat. Sie haben sich halt jetzt wieder keinen Point Guard geholt. War ja noch so das Ding, dass sie eigentlich gerne noch einen Playmaker gehabt hätten. Ist das jetzt für dich Indiz dafür, dass sie jetzt auch vielleicht so Richtung Buyout-Markt irgendwie noch aktiv werden? Ob sie vielleicht Schröder, Dragic?
Sie können da sicherlich mal anklopfen und mal gucken, was möglich ist. Aber also ich glaube, bei diesem Deal ging es jetzt für sie ja wahrscheinlich eher um Geld sparen. Letztendlich, also ob sie Hood oder Ogilvy behalten, weiß ich nicht. Und dann kann man sich da auf jeden Fall anderweitig nochmal orientieren. Aber ja, ich meine, sie werden jetzt halt auf dem Buyout-Markt keine Langzeitlösung auf der 1 finden. Das ist ja eigentlich das, was Punkt, sie ja lieber haben wollen. Also vielleicht nimmt man das Thema auch einfach mit in die nächste Offseason. Weiß nicht, ja, wenn sich was ergibt, aber vielleicht gibt es auch andere Teams, die jetzt irgendwie dringlicher Bedarf haben und eine größere, bessere Rolle in einem besseren Team anbieten können als die Clippers.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr so viel passiert, weil Kawhi und George eventuell nicht mehr wahnsinnig viel bis gar nicht mehr spielen werden.
Ja. Aber eins müssen wir bei dem Deal noch sagen, nachdem wir diese Woche ja uns nicht unbedingt nur positiv über die Kings geäußert haben. Hier haben sie, finde ich, eigentlich genau das Richtige gemacht. Also ja, sie haben ja letztendlich, also dass sie Bagley abgeben mussten, war klar. Und DiVincenzo ist jemand, der ja sogar verteidigen kann. Und das so ein bisschen auf dem Flügel. Und der also vielleicht einfach dieses Team perspektivisch, wenn er so seine Form wiederfindet, auch einfach mal ein bisschen runder machen kann. Also ich finde ein Lineup mit Fox, DiVincenzo, Holiday, Barnes, Sabonis zum Beispiel, das ist jetzt das ist jetzt kein super Team, aber es klingt doch ganz gut. Es ist ja eine solide Basis für was. Ne? Ja. Und von daher fand ich eigentlich für die Kings ausnahmsweise mal genau richtig.
Ja, ich bin jetzt eh gespannt auf die Kings. Also wie gesagt, ich habe ja versucht, Verständnis aufzubringen am Dienstag nach dem Trade und ist auf jeden Fall ist ein interessantes Team jetzt. Was möchtest du als nächstes besprechen?
Also machen wir doch am besten einfach die größte Überraschung, den Porzingis.
Ja, der kam ein bisschen wie der Kai aus der berühmten Kiste, ne? Also
das war der Einzige, wo ich gedacht habe.
Ja. Ja, der Maverick wollte Kristaps Porzingis doch nicht mehr. Kristaps Porzingis momentan ja auch wieder am Knie verletzt. Weiß nicht genau, wann er zurückkommt. Hat bis dahin aber eigentlich gar keine schlechte Saison gespielt. Auf jeden Fall jetzt Richtung Washington unterwegs. Inklusive eines Second Rounders. Dafür bekommen die Mavs Spencer Dinwiddie und Oles besonderen Freund Davis Bertans.
Meinen persönlichen Favoriten, ja.
Deinen persönlichen Favoriten. Man überlegt immer noch, auch da so ein bisschen fragt man sich noch nach dem Warum wahrscheinlich. Also ich habe dann auch so ein bisschen rumgelesen und auch so ein bisschen geguckt. Also Porzingis hat halt noch dieses, da war halt dieser Vertrag, bei dem ja viele am Anfang schon gesagt haben, als er unterschrieben hat, so, okay, Verletzungshistorie, großer Spieler, viel Geld eventuell. Jetzt hat er noch 2 Jahre 60 Millionen nach dieser Saison. Den Vertrag konntest du schwer traden. Jetzt hast du ihn halt gegen zwei andere schlechte Verträge getradet, die, wobei die halt aber für sich einzeln halt kleiner sind, die du vielleicht, also keine Ahnung, ich würde es nicht wieder, sie wollten die direkt weiter traden, aber halt, Dinwiddie hat jetzt noch 3 Jahre 54 Millionen, glaube ich, nee, hat 3 Jahre 54 Millionen unterschrieben im Sommer. Und Bertans hat noch 3 Jahre und 49 Millionen von seinem 80-Millionen-Vertrag, den er irgendwie unterschrieben hat, glaube ich, so. Jetzt lass uns mal kurz davon weggehen zu sagen, okay, die können die eventuell weiter verschiffen. Passen die beiden Kollegen denn ins Konzept?
In Dallas? So, erstmal, nee, können sie nicht. Dafür sind die Verträge zu schlecht. Also, ich glaube, der Bertans-Deal ist aktuell einer der schlechteren, den du in der Liga finden wirst. Aber
ja, weil der Scharfschütze halt gerade nur 32% aus dem Feld trifft. Ne?
Ja, das, ja, oder aus der Rotation geflogen ist. Also ja. Seitdem er auf die Bubble verzichtet hat, um diesen brutal geilen Vertrag nicht zu gefährden, den er dann bekommen hat, ist das nicht unbedingt geil, was damals Bertans so macht. Deswegen war ich ehrlich gesagt vor allem erstmal überrascht, dass sie das Team waren, das einen Pick drauf gezahlt hat, auch wenn es nur ein Zweitrunden-Pick ist, aber trotzdem, das hat mich sehr überrascht, weil die Wizards einfach, wie du gesagt hast, 2 schlechte Verträge losgeworden sind und den besten Spieler im Deal bekommen haben. Normalerweise funktioniert das nicht so. Aber also Dinwiddie passt theoretisch natürlich eigentlich schon gut ins Konzept, würde ich sagen. Auch wenn er nicht der stabilste Schütze ist, aber jemand, der auch hier in der Theorie attackieren kann, zum Korb kommt, der halt Ballhandling übernehmen kann, was bei den Mavs nicht so viele Leute können. Ja. Das ist an sich natürlich nicht verkehrt. Und wenn man es ganz böse ausdrücken will, Porzingis hat ja in der Offense der Mavs auch nicht immer unbedingt viel mehr gemacht, als das Feld breit zu machen. Also er hatte natürlich jetzt unter Kidd vor allem häufiger auch mal die Chance, irgendwie Mismatches aufzuposten und so, und hat das mal gemacht und hat dann seine langen Zweier genommen, die er in dieser Saison auch gut getroffen hat. Also er hat ja, wie du gesagt hast, eigentlich eine gute Saison gespielt für die Mavs, wenn er mal fit war. Aber das Feld breit machen kann Bertans auch, der irgendwie einen schnelleren Release hat und der sich im Zweifel auch, also zumindest in der guten Version von Davis Bertans, mehr bewegt. So. und halt um Blöcke rennen kann und so. Also klar, könnte schon funktionieren. Also bei Dinwiddie muss man halt, finde ich, ein paar Einschränkungen dazu machen. Also einerseits, dass er an der Seite von Beal überhaupt nicht funktioniert hat, der ja auch viel Ballhandling übernimmt. Doncic übernimmt noch viel mehr Ballhandling, als Beal das getan hat. Und das ist schon was einen, finde ich, so ein bisschen stutzig machen kann. Und halt einfach, dass Dinwiddie verletzt war und in dieser Saison halb so viele Abschlüsse am Ring hat, so prozentual wie sonst vorher. Also er hat, glaube ich, 21% seiner Abschlüsse am Ring genommen. Das ist schon extrem wenig. Das waren mal 40%. Also es war ja mal seine größte Stärke, dass er als recht bulliger Guard irgendwie in der Lage war, halt zum Korb zu kommen. Und das ist halt die Frage, ob er das wieder zurückbekommt. Weil dann ist er, glaube ich, schon tendenziell eigentlich eine sinnvolle Ergänzung für die Mavs. Aber da sind auch relativ viele Vents dabei. Sind natürlich bei Porzingis auch, der selbst in dieser Saison, wo wir ihn für sein Spiel loben und wo er also für seine Verhältnisse auch recht viel zur Verfügung stand, hat er auch schon 21 Spiele oder so verpasst. Also es ist jetzt nicht so, dass er immer da war.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt lass mich bei Dinwiddie nochmal kurz die Gebetsmühle rausholen, weil auch da, ich meine, Kreuzbandriss, ne? Das ist natürlich einerseits Argumentationslinie, kann dich Athletik kosten, wird es nochmal der Spieler wie vorher, gleichzeitig lang verletzt, braucht vielleicht auch ein bisschen, um wieder so Vertrauen in den Körper zu finden, um wieder so ein bisschen seine, wie es immer so schön heißt, seine, ganz schlecht übersetzt, seine Füße unter sich zu bekommen. und gleichzeitig war dann halt, glaube ich, auch diese, also spielerisch hat er wahrscheinlich, kann es sein, dass er noch gebraucht hat. Und dann war in Washington eben die Situation, dass es dann ja, also gab jetzt auch die Gerüchte, dass er jetzt nicht wahnsinnig beliebt gewesen wäre im Team und so, dass es dann irgendwie, wenn dann das irgendwie noch dazu kommt, dann bekommst du da irgendwie keine Unterstützung. Also wer weiß, wie Dinwiddie nächstes Jahr aussieht. Weil sonst, ich meine, der Vertrag ist jetzt ja nie, ist er so riesig? 3 Jahre 54 Millionen?
Nee, den finde ich jetzt nicht tragisch.
Also genau, und dann eben, und vielleicht gibt er die Möglichkeit, ihn vielleicht auch von der Bank zu bringen, dass Jalen Brunson neben Luca bleibt, weil es ja irgendwie ganz gut funktioniert hat, und dann, dass er halt so ein bisschen so diesen nochmal zusätzliches Ballhandling bringt, natürlich mit der, schon irgendwie auch auf sich zu sagen, okay, am besten haben wir zwei von den drei, vielleicht auch drei von drei, ob das funktioniert, mal sehen.
Das aber ist halt ein bisschen die Frage, ne? Also, ob er vielleicht auch ein bisschen die Versicherung ist, falls oder Brunson so zu viel Geld fordert. Ja. Wobei das dann halt ein Downgrade wäre, ne? Also, Brunson ist, finde ich, also, der ist zwar kleiner, aber stand jetzt schon der bessere Spieler eigentlich.
Ja. Weil das ist nicht auch so ein Ding, da gab es ja auch mal Kritik, dass Brunson in den Playoffs halt dann einfacher rauszupicken ist, sozusagen, aufgrund seiner mangelnden Größe. Und dass du dann, ja gut, keine Ahnung, ich meine, das ist alles Spekulation, aber es könnte natürlich schon sein, dass es so ein bisschen ist. Ich meine, sie haben ja im Zuge der Trades auch mit Dorian Finney-Smith verlängert.
Ja. Finde ich auch okay, den Deal. Also ja. vom Value her ist jetzt, er ist natürlich kein Spieler, der dribbeln kann, aber er erfüllt halt schon eine sehr, sehr wertvolle Rolle bei den Mavs.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bei Bertans, keine Ahnung, ist es halt, ja, vielleicht in einem anderen Setup. Mein Luca kann ja durchaus kreieren, auch für andere.
Ja. Und er kann nicht dauerhaft so schlecht werfen, wie er das in dieser Saison getan hat.
Ja.
Der ist zu gut als Schütze, dass das dauerhaft der Fall sein kann.
Absolut.
Ich glaube immer, I still believe. Er ist die neue Nummer 2 in Dallas. Vielleicht bald auch die Nummer 1.
Genau, so wie ich halt meine Hängematte auf Wiggins Island niemals verlassen habe, wirst du wahrscheinlich deine auf Bertans Island auch nicht verlassen.
Oder Bertans Beach.
Es geht. Ja, stimmt. Ja, aber wie grundsätzlich bewertest du? Also,
Boulder, wenn man sich ihn vorstellt wie Patrick Starr, der so unter einem kleinen Fels wohnt, das ist Bertans Boulder. So, sorry, jetzt habe ich dich noch schon wieder unterbrochen, sagt die Frage.
Nee, sehr, sehr, sehr schön. Ich musste kurz überlegen, wer Patrick Starr ist, aber ich glaube, ich habe es rausgefunden.
Hallo? Egal.
Ist schon SpongeBob, oder?
Ja, SpongeBobs bester Kumpel.
Ja, genau. Siehst du? Okay. Musste überlegen, aber ich bin zum richtigen Ergebnis gekommen. Und bin ein bisschen stolz auf mich, deshalb jetzt. Ja. Grundsätzlich, aber ich meine, die Mavs bekommen schon recht, also eigentlich ordentlich Feuer jetzt für den Deal. Also, oder sehr viel Unverständnis auf jeden Fall. Von dir auch?
Schon so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob sie durch den Deal jetzt ihre Situation wirklich so verbessert haben. Aber was ich mir halt auch noch gedacht habe, vielleicht ist diese Verletzung, an der Porzingis momentan laboriert, auch schlimmer als alles, was bisher nach außen gedrungen ist. Vielleicht sind sie einfach, also sie haben ihn ja jetzt 2,5 Jahre lang permanent untersuchen können. Vielleicht sind sie auch einfach davon überzeugt, dass es halt nicht mehr so richtig besser wird. Also dass er halt ein Teilzeitspieler, der das nicht freiwillig macht und wo es auch nichts mit dem Universum zu tun hat, sondern mit dem eigenen Körper, der halt einfach nicht dauerhaft verlässlich ist. Und dann finde ich es schon verständlich, dass man ihn abgibt. Die Art von Deal finde ich einfach nur, also ich finde es etwas unverständlich, dass es jetzt diese Spieler sind, die sie dafür zurückbekommen haben. Aber vielleicht rehabilitiert sich Dinwiddie und dann sieht es nicht so schlecht aus. Also das Potenzial hat er im Prinzip, aber irgendwie stinkt das für mich auch so ein bisschen danach, dass Mark Cuban jemanden haben wollte, mit dem er über Krypto reden kann und Dinwiddie da halt auch interessiert ist und man deswegen da, ja, okay, dann holen wir halt den.
Marks Prioritäten, vielleicht einfach falsch gesetzt, das könnte sein.
Es wäre bei den Mavs nicht das erste Mal, dass so ein Schwachsinn eine große Rolle spielt bei irgendeiner Transaktion.
Nee?
Nee.
Okay. Die Mavs. Immer wieder spannend. Ich meine, ja, vielleicht, also sie haben sich ja jetzt ohne Porzingis auch ganz gut gehalten eigentlich, ne? Also vielleicht ist es halt auch so der Punkt, dass sie dann gesagt haben, wir probieren jetzt was anderes, wir brauchen ein bisschen Ballhandling, wir brauchen theoretisch Shooting und ja, keine Ahnung. Die beiden Namen wären jetzt auch nicht die ersten auf meiner Liste gewesen, wenn ich, also aufgrund des Saisonverlaufs, aber wer weiß, wie es sich entwickeln kann.
Und die Zauberer haben Team Bad Vibes weiterhin verstärkt. Wobei Dinwiddie natürlich auch seinen Anteil daran hatte anscheinend, aber jetzt ja. Mit Porzingis kannst du da im Prinzip schon viel anfangen.
Absolut.
Und Beal für die Saison raus.
Ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel. Und ich meine jetzt, und Montrezor ist dafür weg.
Ja.
Ist jetzt eine Hornisse. Und da, ich meine, wir haben ja viel drüber gesprochen, dass die Hornets ein Center brauchen, dass es irgendwie cool wäre, also ne, oder ein Big. Hattest du dabei das Idealbild Montrezl Harrell vor Augen, als du daran gedacht hast, dass sie einen Big holen sollten?
Das hast du schön formuliert. Nein, also das wäre natürlich jemand gewesen, der ihnen defensiv hilft, weil das ja eigentlich das große Problem ist. Stattdessen haben sie jetzt halt jemanden geholt, der eher All-Offense ist, aber er ist halt wenigstens wirklich ein richtig guter Offensivspieler. Also muss man schon sagen. Er hat in dieser Saison irgendwie ein True Shooting von fast 70%. Das ist schon krass. Und der hat auch Skills, die ihnen helfen. Der kann, glaube ich, mit ihnen rennen, was auch ganz gut ist, weil also das ist in diesem Hornets-System ja sinnvoll. Deswegen, ich finde es irgendwie schon okay, dass man ihn holt. Also zumal sie dafür ja wirklich nicht viel abgeben mussten. Also das war Ish Smith, Vernon Carey Jr. und ein 2023er Second Rounder. Das hält sich in Grenzen für einen Spieler, der sie besser machen wird. Er macht sie halt nur auf einer Seite des Courts, glaube ich, besser, weil defensiv ist halt, kennen wir die Limitation von Harrell und die sind auch in der Situation da. Was ich halt spannend finde, ist, ob das nächste Team wird, wo er irgendwann sich über zu wenig Touches beschwert oder ob er dank LaMelo einfach genug Touches bekommt. Vielleicht sind sie ja nett zu ihm und er kriegt genug den Ball.
Das könnte sein. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir haben einen Point Guard, der das im Repertoire hat und vielleicht Match made in heaven.
Und dann finde ich das voll okay, weil gibt die Minuten, gibt ein paar Minuten von Plumlee an Harrell, gibt ein paar Minuten, die Washington auf der 5 ist, gibt die vielleicht an Harrell, dann kann Washington auch mal auf der 4 spielen oder Bridges, der muss ja auch öfter mal als Fünfer aushelfen. Da Hayward momentan auch verletzt ist, schadet es sicherlich nicht, wenn Bridges auch ein bisschen mehr auf den Forward-Positionen spielen kann. Und dann ist es ja erstmal eine sinnvolle Ergänzung. Es stopft halt nicht die Lücke defensiv, aber
ja.
Das ist ihnen vielleicht auch scheißegal.
Eben. Einfach überrennen. Und ich habe ja auch schon gesagt, wenn die Hornets nicht zwingend viel besser werden, bin ich nicht traurig.
Stimmt.
Du weißt ja, Arsch, Grundeis und so.
Ja.
Weil theoretisch stärker geworden ist der Kälte. Darauf wartest du eigentlich schon die ganze Zeit, ne? Und
ich bin einerseits measured wie immer. Das weißt du.
Ja, absolut. Also ich war schon überrascht, als ich gelesen habe, Derek White, ein Liebling aus San Antonio, kommt Richtung Boston zu seinem alten Spezel Ime Udoka. Der war ja früher Assistant Coach in San Antonio. Die Celtics bekommen eben Derek White und geben ab Josh Richardson, Romeo Langford, ein 22er First und noch ein 28er Pick-Swap. Top 1 protected allerdings, um ganz sicher zu gehen.
Ich dachte, du hast Top 4 protected, aber das habe ich vielleicht auch falsch gelesen.
Okay, ich hatte Top 1, also auch keine Garantie, ne? Also ich muss auch gestehen, zu meinem...
Ach nee, Quatsch. Nee, warte mal, der First-Round-Pick jetzt 2022, der ist genau. Top 4 protected. Der
genau,
andere,
genau.
Nee, das,
genau.
My bad.
Jetzt, ich will jetzt nicht die Freude nehmen, nein, Quatsch, aber du hast ja vorher schon kurz gesagt, Brad Stevens ist nicht darauf aus, jeden Trade zu gewinnen. Derek White, sicherlich ein guter Spieler. Trotzdem viel, weil ich meine, keine Ahnung. Also ein First-Rounder, okay, ein Pick
und ein Das Pick ist dir ja scheißegal.
Ich möchte mal, also, ne? Pick soll man ja eigentlich nicht abgeben.
Ja.
Außer zumal natürlich für Spieler, die reinpassen.
Und Romeo Langford war auch gerade erst vor 2 Jahren ja auch ein Lottery-Pick. Also von daher, das ist schon ordentlich viel, habe ich auch so im ersten Moment gedacht, so, okay, also Derek White finde ich cool, aber haben sie einiges abgegeben. Und andererseits, ich weiß es nicht so richtig, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn Udoka halt Derek White sehr gut kennt, wenn der halt ihn viel erlebt hat und davon überzeugt ist, das ist ein guter Fit. Mittlerweile entwickle ich da ein gewisses Vertrauen und ich glaube, dass die Celtics ein paar Dinge einfach gebraucht haben, die White mitbringt. Und also auch, ich weiß nicht, ob du beim Simmons Podcast die Diskussion darüber erst gehört hast, wo sie dann dachten, da muss dann Smart deswegen gehen. Also dass das quasi der Smart ist, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil also es schadet ja nicht, überragende Verteidiger im Backcourt zu haben, die irgendwie solides Playmaking mitbringen. Also es wäre natürlich noch besser, wenn White ein überragender Schütze wäre und nicht nur ein solider, genau wie bei Smart. Aber ich finde, der passt da schon rein. Und das defensive Potenzial, was die Celtics jetzt haben, ist halt einfach brutal. Und sie sind, ich erzähle das jetzt einfach in jeder Folge, bis es nicht mehr der Fall ist, aber sie sind in diesem Jahr halt einfach mit großem Abstand die beste Defense der Liga und haben sich halt wirklich noch ein Spieler mit auch durchaus All-Defensive-Kaliber irgendwie da noch mit reingeholt. Von daher, ich finde, wenn einen der Fit so überzeugt, dann könnte es was werden. Und ich glaube, dass das White da ganz gut reinpasst. Deswegen finde ich es dann im Endeffekt okay, auch wenn ich auch erstmal gedacht habe, das ist schon ein stolzer Preis für Derek White. Aber also ich mag den Spieler auch einfach. Mhm. Ich finde auch, dass so sein Offensivspiel, wie er auch so eine gewisse Dynamik reinbringt, öfter mal auch zum Korb durchgeht, dass ihnen das halt eigentlich ganz gut zu Gesicht steht.
Ja, also gerade auch, weil er ja so ein bisschen mehr auch den Blick für den Mitspieler hat, als jetzt zum Beispiel, also weniger jetzt auf den eigenen Abschluss zwingend geht und so ein bisschen kontrollierter spielt als jetzt Schröder zum Beispiel. Ja. So, dass es da einfach so ein bisschen besser reinpassen kann. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also, wie gesagt, ich sehe es auch eher positiv. Also, ich glaube, die Defense, also wenn du, nehmen wir mal an, er spielt mit Smart im Backcourt, dann hast du entweder die beiden Jays auf dem, also 3 und 4 und dann noch Time Lord dazu, dann ist es schon eher unangenehm, da zu scoren. Also das glaube ich schon auch. Also dann gleichzeitig, ich meine, Shooting, bla bla bla, 34% von draußen, ne, über die Karriere. Also er ist jetzt nie so ein Riesenschütze gewesen. Nur, ja. Aber ich will es ja auch nicht schlecht reden. Ich glaube, ich finde es schon ganz gut. Ich könnte mir das schon, also die Celtics sind schon eklig jetzt.
Ja, noch ekliger. Offensiv könnte der Mix tatsächlich besser sein. Also wenn idealerweise hättest du im Backcourt wenigstens einen richtig guten Shooter. So, das sehe ich schon auch auf jeden Fall so. Aber ich glaube, die Kombination aus jetzt Playmaking, aus ekelhafter Switchability und also wenn du Horford dann auch noch irgendwie mit reinrechnest und Theis, der ja auch zurückgekommen ist, du hast da schon echt defensiv brutale Möglichkeiten. Absolut. Und die Jays sind grundsätzlich auch nicht so schlecht. Eigentlich, also abgesehen von Brown sind alle 4 Starter, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die beiden Jays plus Smart, White und Williams sind. Und abgesehen von Brown alle für ihre Position überdurchschnittliche Passer. So, das ist für ein Team, das kein Ball-Movement hat, in Anführungszeichen, sind auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob das Shooting irgendwie ein Problem wird, aber ich sehe es erstmal positiv.
Vorausgesetzt, Jason Tatum will auch passen. Das ist ja nicht gesagt.
Ja, ja.
Aber dann, nee. Nee, es stimmt. Also, ich glaube auch, ich meine, wir haben ja oft drüber gesprochen, so, also, du warst ja auch mal so an dem Punkt, jetzt lass doch mal versuchen, ein Team um die beiden rum aufzubauen. Und es ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber dann nochmal, perfekt ist der Feind von sehr gut, sondern es ist halt, er passt von seinen Offensivfähigkeiten, auch wenn er nicht der perfekte Schütze ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr, also ist ein bisschen mehr Glue als jetzt ein dynamischer Scorer noch auf der Position. Sondern halt einer, der so ein bisschen, der jetzt nicht der klassische Playmaker ist, aber der schon weiß, also der mit einer gewissen Ruhe spielt, der schon weiß, wie er seine Mitspieler auch einsetzen kann oder wie er seine Mitspieler findet. Und von daher, ja, also sehe ich den Move auch durchaus positiv für die Celtics, negativ für die Bulls in dem Sinn. Und dann eben noch Daniel Theis zurück, du hast ja schon gesagt, dafür Dennis Schröder, Bruno Fernando und unser Freund Enes Freedom zu den Rockets.
Ja. Das Wichtigste ist, dass Enes weg ist.
Es ist eine Erlösung. Wenn Theis die Enes-Minuten bekommt, dann ist dir wahrscheinlich schon geholfen, oder?
Ja, also ich meine, er hat ja jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt, zum Glück. Aber jetzt ist dieses Problem, dass man da jemanden hat, der irgendwie von den rechtskonservativen Medien als Puppe manipuliert wird und das auch noch irgendwie geil findet und sich darin sonnt. Ja. Das finde ich doch ganz schön, dieses Problem nicht mehr zu haben. Vielleicht, also du wolltest doch Frontcourt-Hilfe. Der ist ja jetzt, also der wird ja aus seinem Vertrag rausgekauft. Was hältst du von einem Mr. Freedom?
Don't start me there.
Niemand braucht Freedom, das sehe ich nämlich auch so.
Also vor allem ein Team, das dir locker 120 Punkte auflegen kann, aber halt locker 130 Punkte kassieren kann, braucht nicht Enes Freedom. Also das ist was dran. Deshalb, nee, ich würde mich da anderweitig orientieren, glaube ich.
Theis
passt sich ja gut rein, macht dir die Vertragslänge so ein bisschen Kopfschmerzen, sodass du sagst, okay, es ist irgendwie, der Vertrag ist jetzt natürlich ein bisschen dicker geworden, dadurch, dass er ihn unterschrieben hat und ist jetzt für seine Rolle vielleicht dann ein bisschen zu langfristig, zu dick in Anführungszeichen oder siehst du einfach nur so, er passt da wunderbar rein, gibt da wieder, also hat noch einen defensiv verlässlichen Big dazu, den sie noch dazu kennen, oder?
Ja, ist so ein bisschen eine Kombination. Es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie ihn zurückgeholt haben, also aufgrund des Vertrages, aber es ist halt jemand, dem du nicht erst was beibringen musst, sondern der halt irgendwie sich dort schon auskennt, der viele der Spieler ja sehr gut kennt und glaube ich auch in Boston einfach sehr beliebt war und der defensiv halt auch weiterhelfen wird. Irgendwie ist halt auch lustig, weil das ist einer der letzten Moves von Danny Ainge und auch dort, auch den fand Brad Stevens wohl nicht so richtig geil, also hat er ihn jetzt korrigiert.
War nicht abgesprochen, ja, genau.
Also ich glaube, der war schon auch immer relativ angetan von Theis. Von daher passt das vielleicht ganz gut und es ist ja letztendlich ein Mid-Level-Exception-Deal. Also in dieser Saison konnte Theis jetzt natürlich nicht viel zeigen und wenn man da dann nur auf die Zahlen guckt, und seinen Fit neben Christian Wood, dann können wir denken, der ist jetzt im Decline. Also seine beste Zeit ist vorbei. Aber ich finde irgendwie diese Rockets-Zeit, die halt eigentlich die ganze Saison ohne richtigen Point Guard gespielt haben und so, das ist dann für einen Big Man auch, finde ich, schwer zu bewerten. Also gerade für jemanden wie Theis, der halt noch nie in einem Kack-Team gespielt hat in seiner Karriere und da, glaube ich, auch ein bisschen auf verlorenen Posten einfach war.
Danke.
Ja, also er hat schon in Teams gespielt, die nicht überragend waren letzte Saison, aber in einem richtig schlechten Team war halt, also weder in Deutschland noch in der NBA sonst.
Und das würde ich auch eher als Maßstab für ihn nehmen, weil du hast ja gesagt, die Rockets-Situation dieses Jahr war und ist sehr speziell. Und er hat bis Ende letzter Saison, also er hatte die Bulls-Fans ziemlich schnell auf seiner Seite. Ja. Und das war bei weitem kein optimales Team, aber da hat er eigentlich noch eine gute Rolle gespielt. Und vielleicht ist das eher der Maßstab als diese Erfahrung jetzt in Houston. Also, dass der Decline so schnell über den Sommer kommt, natürlich nicht auszuschließen, nie auszuschließen, aber ja, vielleicht eher die letzte Saison zum Maßstab nehmen als diese einfach.
Glaube ich auch. Umstände. Und ich finde schon auch, dass man über die letzten Jahre manchmal ein bisschen den Eindruck gewinnen konnte, dass die Athletik so ein kleines bisschen abnimmt, was natürlich defensiv dann bei jemandem, der anders heißt es, wenn er auf der 5 spielt, nicht ideal ist, aber ist halt immer noch auf einem recht guten Niveau. Und gerade in dieser Switching-Defense der Celtics, ich glaube, dass er da halt eigentlich ganz gut reinpassen wird. Und von daher ist okay. Ich finde, ich hatte ja gehofft, dass die Celtics sich DiVincenzo holen, aber wahrscheinlich hätte das da einfach nicht gereicht, Schröder abzugeben, zumal die Bucks ja theoretisch jetzt auch auf den Buyout warten können und sich Schröder dann holen könnten. Und von daher ging das wohl nicht und ich finde die Lösung okay. Also nicht ideal, aber okay.
Und ich meine, gleichzeitig haben die Celtics ja auch noch 5 Roster-Spots zu füllen.
Also, eine Million. Haben ja auch, das ist tatsächlich so, ja.
Sie haben ja noch PJ Dozier und Bol Bol Richtung Orlando abgegeben. Da ist ja vielleicht noch was möglich. Ja. Also sowohl, ich weiß nicht, ob Dragic oder Gary Harris oder Terrence Ross
wird noch in 40 Jahren wird er noch für die Magic auflaufen.
Wahrscheinlich
schon,
ja.
Und er wird in jeder verdammten Saison in Trade-Gerüchten sein, aber er wird da immer noch für sie spielen.
Ich glaube auch. Aber da geht ja theoretisch noch was, ne? Hast du so von diesen ganzen klassischen Buyout-Kandidaten noch einen, bei dem du sagst, okay, das wäre jetzt wirklich Shea?
Nee, auf die Schnelle nicht. Ich finde, also der Buyout-Markt ist, ich finde den eh immer bizarr. Ich bin einfach nur froh, dass die Celtics Enes Freedom nicht nochmal unter Vertrag nehmen können jetzt. Erstmal. Also, das muss wieder eine Zwischenstation geben.
Stimmt, man hat ihn ja schon mal zurückgeholt, ne? Also von daher.
Ja. Da fühle ich mich jetzt erstmal für eine Zeit lang sicher. Bis zur nächsten Offseason wenigstens.
Ja, das ist sehr gut. Wie gesagt, und ich fühle mich auch sicher, weil es ergäbe genau gar keinen Sinn.
Man müsste das Konzept aber nicht umstellen, wenigstens, wenn Vucevic auf die Bank geht. Nein, das war gemeint.
War krass.
Ja, Entschuldigung.
Das ist nicht nett. Ganz kurz noch, Dragic, kein Raptor mehr. Gab einen Trade tatsächlich mit den Spurs. Thad Young, jetzt bei den Raptors. Drew Eubanks auch, direkt entlassen worden allerdings. Dann noch den 22er Second-Rounder der Pistons haben sie von den Spurs bekommen. Die Spurs dafür eben Dragic und den Lottery Protected 2022er First Rounder der Raptors. Thad Young. Thad Jig. Geiler Typ. Also klarer Gewinner in dem Fall die Raptors, weil wer Thad hat, hat Spaß.
Ja, vor allem, wenn du halt vorher irgendwie mit einer Sechser-Rotation eigentlich gespielt hast und deine drei Starter irgendwie drei der Top 5 Minuten Spieler in der Liga sind, dann ja, da jemanden reinzuholen, der oft, finde ich, tatsächlich gut passen kann, also in dieses System, so der, also
weil er gut erfüllt, passen kann.
Genau. Auch das, aber er erfüllt auch körperlich die Anforderungen, die man bei den Raptors braucht, sonst wird man ja einfach direkt rausgeschmissen. Hat lange Arme, ist defensiv, weiß er, was er machen muss, und vorne ist halt dieses Passspiel, kommt ihm einfach wirklich zugute, dass er, also bei den Raptors, die haben ja auch so dieses System, dass du da eigentlich nicht einen Typen hast, der die ganze Zeit alles kreiert, sondern das halt eher so einigermaßen auf viele Schultern verteilt ist, viele okaye Passer, viele okaye Optionen, und da fügt er sich ja eigentlich gut ein. Also von daher glaube ich auch, dass das für sie ein guter Deal war, auch wenn ich eher dachte, sie machen vielleicht noch was im Backcourt, weil halt, ja, Van Vliet da schon manchmal ein bisschen auf sich alleine gestellt ist, aber auch das kann ja noch kommen. Und ich finde, die Raptors, das ist halt auch so ein Team, da redet man im Osten gar nicht so viel drüber, aber die sind ja auch echt gut und eklig und gefährlich und unangenehm zu spielen.
Also. Jetzt, ne? Ja. Gewonnen. Also auch da nimmt der Arsch wieder Kontakt mit dem Grundeis auf. Also es lässt nicht nach.
Spicy P. Größter All-Star-Snap.
Ja, und Gary T.
Ja.
Who's not a rent.
Okay.
Genau. Aber auch ziemlich solide unterwegs so in den letzten Wochen.
Kann man wohl sagen, ja. Und ich, für die Spurs wiederum auch ein solides Geschäft gemacht, halt wieder noch einen Pick reingeholt. Wenn man bedenkt, dass die Spurs über die letzten 400 Jahre während der Saison nie irgendwelche Trades gemacht haben, ist gestern sehr aktiv gewesen.
Sehr aktiv gewesen. Und eher so ein bisschen so auf der Seller-Seite, gell?
Ja.
Eigentlich. Also, ich bin, der Dragic heißt ja eigentlich, im Endeffekt sagt ja eigentlich fast jeder, dass Dragic dann irgendwie einen Buyout irgendwie aushandeln dürfte. Mal sehen, wo er dann landet, ob es wirklich die Mavs werden.
Ist halt die Frage, ob da noch Bedarf ist, ne? Neben den Rudy Brunson und Lukas.
Ja, genau. Also vielleicht auch Bulls. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht.
Oder die Böcke.
Wir bleiben dran. Und noch ganz, also bevor wir rausgehen, auch noch kurz, dass sich die Suns nochmal eigentlich durchaus verstärkt haben mit Torrey Craig und Aaron Holiday, sollte natürlich auch nicht ganz unerwähnt bleiben, ne?
Absolut. Also letztendlich den Fehler in Anführungszeichen aus der Offseason korrigiert und Craig wieder zurückgeholt, hat schon Sinn ergeben. Und damit haben sie halt dieses etwas verlorene Asset mit Jalen Smith irgendwie nochmal zumindest für eine kurzfristige gewisse Verstärkung eingesetzt.
Ja, gibt ihnen einfach nochmal mehr Möglichkeiten für die Playoffs im Endeffekt, dass sie da jetzt noch einen haben. Ich meine, letztes Jahr, Craig war ja auch nicht permanent großer Teil der Rotation, aber es ist halt einer, den du halt immer reinschmeißen kannst im Endeffekt.
Ja.
So aufgrund seines Spiels und seiner körperlichen Voraussetzungen. Also von daher.
Der kann dem Gegner mal in die Waden beißen, ohne jetzt irgendwie die großen Minuten zu futtern, aber
genau so
dafür kannst du ihn halt einsetzen.
Hast du sonst auch irgendwas, ist dir sonst auch irgendwas hängen geblieben oder irgendwo, die da durchgegangen ist oder die da nicht durchgegangen ist oder irgendwas, was du noch unbedingt zur Trade Deadline sagen wolltest?
Also wir haben über den einen Deal von vor dem Tag der Deadline noch nicht gesprochen. Über Jingle and Joe.
Yes.
They did that boy dirty. Eigentlich nicht. Also eigentlich haben sie ja drüber gesprochen und war, glaube ich, okay. Und er ist auch, er versteht das Geschäft, glaube ich, auch genug. Also hat er auch gesagt, dass es ihn jetzt nicht wirklich geschockt hat. Aber der Deal, Utah kriegt Nikhil Alexander Walker und Juancho Hernan Gomez. San Antonio kriegt Thomas Satoransky, schon wieder die Spurs, und ein 2022er Second Rounder. Die Jailblazers, Joe Ingles, Elijah Hughes und ein 2027er Second Round Pick. Vielleicht einfach in Kürze, wir müssen das ja jetzt nicht mehr zu detailliert durchsprechen, aber reicht es für Utah?
Nein. Also, weil, keine Ahnung, ein bisschen zu wenig Länge bei Nikhil Alexander Walker, vielleicht die Tendenz stimmt, aber es ist halt, haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen, nach dem Trade Richtung Portland, dass es halt bis jetzt mehr die Anlagen waren, als jetzt das fertige Skillset sozusagen. Und dann, ja, und die Jazz brauchen ja eigentlich dieses fertige Skillset, ne? Deshalb.
Schon, also beziehungsweise hätten sie auch gebraucht. An sich finde ich es ja okay, dass man sagt, der hat Talent, der hat das noch nicht ausschöpfen können. Wir glauben, wir können aus dem mehr herausholen. Ich meine, das haben sie ja, die letzten Jahre mit einigen gemacht, ne? Auch mit Jordan Clarkson beispielsweise. Ja. Nur, also deswegen, einerseits, dass man das macht, finde ich gut. Gleichzeitig hätten sie aber halt auch jetzt irgendwie Hilfe nötig. Also wie du gesagt hast, jemand, der jetzt reinkommt und defensiv weiterhilft vor allem und vorne im Zweifel einen Wurf treffen kann, viel mehr vielleicht gar nicht unbedingt machen muss, aber den Part halt reinbringt. Und das haben sie halt nicht adressiert. Und Utah ist halt normalerweise nicht das Team, was auf dem Buyout-Markt jetzt attraktiv ist, wenn es andere Mitbewerber gibt. Und davon gibt es halt wieder reichlich. Also unter anderem auch die Lakers, die ja gar keinen Move gemacht haben, weil ihnen auch so ein bisschen die Hände ja gebunden waren. Aber die stehen natürlich auch irgendwie wieder damit drin. Alle guten Teams im Osten auch. Und dann wird halt Utah wahrscheinlich jetzt nicht die Top-Spieler auf dem Buyout-Markt bekommen, abgesehen davon, dass es sowieso selten Top-Spieler auf dem Buyout-Markt gibt.
Ich meine, wenn du es von der positiven Seite aus sehen willst, ist halt Alexander Walker vielleicht schon irgendwie auch so eine Wildcard. Also wie du sagst, vielleicht können sie da sein Potenzial, also ich meine, er ist noch relativ jung, deswegen ist halt vielleicht der Sprung so ein bisschen größer, aber weil er sich eh noch so ein bisschen halt an die Liga gewöhnen muss, in Anführungszeichen. Aber wenn sie das Potenzial, das ja schon viele ihm nachsagen, wenn sie das irgendwie ausschöpfen können, dann, ne?
Perspektivisch vielleicht, ja. Glaub halt einfach nur nicht für diese
Saison. Diese Saison könnte vielleicht ein bisschen eng werden. Aber ansonsten,
gut, dass die Jazz keinen Druck haben im Leben.
Nee, eben. Ist eh wurscht. Wie beim Netz, da ist auch alles wurscht.
Ja. Aber. Und bei James Harden.
Ich bin jetzt schon, der Buyout-Markt wird wahrscheinlich wieder nichts in die groß in die eine oder in die andere Richtung verschieben, aber so ein bisschen, ich meine, so ein bisschen Löcher stopfen kannst du ja vielleicht schon. Also ich finde es schon interessant, dass zum Beispiel jetzt einer wie Schröder, der ja schon eine kleinere Rolle oder eine Rolle einnehmen kann irgendwo, dass der eventuell halt nicht für lau, aber halt relativ einfach zu verpflichten ist. Zum Beispiel jetzt auch für ein Team, man wurde jetzt mit den Lakers in Verbindung gebracht oder so. Was ich witzig finde.
Ich auch. Eine super Kombination. Das wissen wir ja jetzt auch schon.
Ja, es funktionierte blendend gegen Ende. Aber ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so passiert. Sonst widmen wir uns natürlich wieder dem Sportlichen jetzt mit dem Bandwagon. Müssen wir uns natürlich die Mavs jetzt mal nur wieder mal anschauen. Noch kurz.
Ich habe gehört, das Spiel letzte Nacht war ganz gut.
Ja, dieser Luca war okay unterwegs, ne?
Ihn hat sicherlich komplett aus der Bahn geworfen, dass sein allerbester Freund auf der ganzen Welt jetzt nicht mehr an seiner Seite spielt.
Ja, er wird hinter vorgehaltener Hand, damit es bloß nicht an die Öffentlichkeit geht, einen Trade fordern, denke ich, jetzt.
Er will aber nicht, dass das durchsickert.
Genau, nach diesem Affront des Front Office.
Ja.
Gut, jetzt fällt mir auch irgendwie nichts mehr ein. Sollen wir es damit belassen für heute?
Ja, ich meine, wir hätten jetzt noch drüber reden können, welche Deals es nicht gab, aber machen wir wann anders. Ist okay.
Machen wir wann anders.
Eric Gordon, viel Spaß weiterhin in Houston.
Genau. Jeremy Grant weiter in Detroit, aber anscheinend gar nicht so unglücklich und die Pistons auch nicht. Und Harrison Barnes, der König, likes what he has.
Dann bin ich auch, dann freue ich mich auch für ihn. Also das passt doch.
Eben, wenn der König zufrieden ist, sind wir seine Untertanen es auch gewissermaßen.
Egal. Ach so, eine Sache hatte ich noch, eine Notiz habe ich gerade noch gefunden. Einer der Gewinner der Trade Deadline ist Tobias Harris, weil der ist eigentlich prädestiniert dafür, mit seinem Style und seinem Spiel allgemein und seinem Vertrag ein Sündenbock zu sein. Ich glaube, das wird er jetzt nicht mehr sein. Ich glaube, das Thema ist einfach durch. Dafür gibt es jetzt zu viele andere oder beziehungsweise einen zu wichtigen anderen Kandidaten.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es nicht funktioniert, schaut man wahrscheinlich erstmal gesammelt in eine Richtung.
Ja, und an zweiter Stelle ist dann auch immer noch Doc Rivers. So der.
Eben, genau.
Den gibt es auch noch, also von daher.
Den gibt es auch noch. Also Tobias Harris kann sich entspannen, was auch gut ist. Kann ja auch Kräfte freisetzen. Okay.
Ich glaube, jetzt reicht's.
Sonst noch was?
Nee, jetzt ist Wochenende.
Jetzt ist Wochenende. Sehr gut. Dann, Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr öfter dabei sein wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Solltet ihr es noch nicht getan haben. Das geht natürlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezensionen bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Schaut also gern vorbei, wo ihr gern reinhört. Und folgt uns gerne bei Twitter, bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch wahnsinnig gerne mal bei Patreon vorbei. Wahnsinnig gern. Ihr könnt aber nur gern bei Patreon vorbeischauen. Wir wollen es nicht übertreiben gegen Ende. So, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.